Biertacher Podcast.
Folge 66.
Mit
dem Gregor,
dem Horst
und dem Johnny.
Ja. Mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com.
Wir bedanken uns für die Bierspende.
Die Internetagentur, die weiß, wo cool.
Die weiß, wo cool?
Cool. Ich habe mir überlegt, einen Slogan überlegt.
Ach so.
Ja, den New York kräuselt es wahrscheinlich. Ich habe mir gedacht, den Slogan, naja, ja, ja.
Also noch einmal der Slogan in voller Härte. Die Bier, wo cool.
Was ist die Internetagentur, die weiß, wo cool?
Die weiß, wo cool.
Mhm. Das ist nicht schlechtes mal Deutsch, ja.
Ach so, das ist
das Werbetext. Hack das Gehirn.
Ja, es ist Dienstag, der 21.08.2012. Wir befinden uns im alten AKH in richtigen Abstand zum Brunnen. Ich hoffe, Sie werden nicht soundtechnisch genervt durch Geplätschere.
Ja, du warst das letzte Mal nicht ganz zufrieden, gell? Das hat dann doch ziemlich reingerauscht. Wir waren zu nah am Wasser, ja. Reingerauscht. Hausmeisterthemen.
Johnny ist da.
Johnny
ja,
ist da.
Ich bin zurück. Braun gebrannt? Naja, nicht so wirklich, aber für meine Verhältnisse.
Ich muss ein Beweisfoto machen. Also, das ist schwierig. Also, ich erzähle es nur, der Johnny schaut total verwahrlost aus, wie üblicherweise der Gregor. Mhm. Und der Gregor schaut total rasiert aus, wie üblicherweise der Johnny. Also, irgendwas ist da los.
Zwei Wochen meine Arbeit und das Tier in mir kommt. Na, sehr gut geht's mir.
Ja, sehr gut. Wieder entspannt und erholt. Back again. Ja, ansonsten, ja, Hausmeister-Themen gibt es, habe ich gar keine großen. Zwei Themenvorschläge haben wir bekommen von unserem Andreas aus Berlin, dem Hörer. Die werden wir dann einfließen lassen.
Sehr gut.
Hast du noch was anzumerken?
Nein.
Oh ja, doch. Eins. Du hast uns ein neues Banner auf Google Plus verpasst.
Das ist aber schon seit zwei Wochen oder so.
Ja, ich meine, ich habe das...
Du hast erst gesehen.
Genau.
Ich habe es eben erst bemerkt.
Das ist super. Ja, also mit Straßenmalkreide gemalt.
Gefällt mir.
In deiner davorigen Sendung.
Ist auf jeden Fall besser als das Guy Fawkes. Die Guy Fawkes-Massen. Cool. Gefällt mir.
Womit du dich als politisches Nackerpatzal geoutet hast.
Wieso?
Guy Fawkes, das steht für Politik und das steht für gar nichts. Das steht für Umweltverschmutzung.
Guy Fawkes-Maske ursprünglich stammt ja von Al Moore, wenn ich jetzt mal einführen darf. Ja. Oder theorisieren, aber mal den großen Karten. Ja, ich weiß nicht, die Guy Fawkes-Maske, ich habe mich schon ein bisschen abgeschaut, auch schon davon, ist auch ein bisschen beliebig.
Okay.
Und Kreide am Boden ist, glaube ich, nicht so wirklich Umweltverschmutzung.
Findest du? Naja. Okay.
Gut.
Ja. Ah, ich habe eine rituelle Frage. Hat jemand von euch irgendwie persönlich was erlebt oder möchte etwas erzählen? Oder ist jemandem was abhanden gekommen oder so, Johnny?
Ja, ich glaube, das war ein Stichwort.
Ja.
Mein Urlaub war entspannt, aber nicht ganz so entspannt, zumindest nicht gegen Ende. Und zwar mir ist was abhanden gekommen.
Ja.
Und zwar und auch wieder aufgetaucht.
Der Arbeitseifer.
Ja, der auch. Okay. Aber den vermisse ich schon länger. Und den will ich auch nicht finden.
Gut.
Aber was viel Wesentliches ist abhanden gekommen, und zwar, ich habe mein Smartphone verloren.
Mhm.
Verdammt, also es hat blöd gemacht und du hast mich plötzlich so dumm gefühlt, so
ich habe abgeschnitten von der Welt, der digitalen Welt, plötzlich sah ich, alles ist analog und so.
Furchtbar.
Na, aber wirklich ein schmerzhafter Verlust, weil ich doch...
Und hast dann so andere Smartphone-Leute um Essen anbettelt oder das darf ich eine E-Mail schreiben? Oder so?
An der Tür gekratzt zum Café.
Darf ich mal ein Foto?
Können Sie kurz checken, wie das Wetter ist?
Versucht mit dem Finger WLAN zu empfangen. Wenn ich es im richtigen Abstand halte, habe ich vielleicht die richtige Frequenz.
Ich glaube, ich höre einen
RSS-Feed. Ist das so irgendwie im Fremden gegangen? Darf ich meine Schläfe an Ihr Handy legen, um ein bisschen Strahlung abzukriegen?
Mein Gehirn fühlt sich so komisch.
Ja, also wie ist das passiert? Also war einfach mal plötzlich weg.
Nein, wir waren in Wien und weg, sein Lokal, und wir sind dann irgendwann aufgebrochen zu späterer Stunde, irgendwann so nach Mitternacht, und zu Hause habe ich gemerkt, das Smartphone ist nicht mehr da. Und ich habe es dort noch verwendet, weil noch dort eine SMS geschrieben. Und es ist ja nett, ich habe das Samsung Galaxy S2, ohne Werbung zu machen, also doch ein Gerät, wo ich mehr Geld dafür ausgegeben habe und so sehr schmerzhaft das weg war. Aber ich habe mir damals, oder schon beim vorigen Handy, so eine Software sogar gekauft aus dem Market, so die...
Umstall?
Ich meine, die Firma gibt es jetzt leider nicht mehr, weil wurde gekauft von einer anderen Firma, von Avast, glaube ich, es war dann...
Ja.
Also, ich meine, die, kann ich sagen, wie es heißt, das war theftaware.com, also die gibt es jetzt leider
nicht mehr. Die hat den Sinn, dass du dein Handy wieder findest,
genau,
den du verloren hast,
wenn zum Kaufen. Du kannst es, das hat damals was gekostet, sogar gar nicht wenig, soweit ich mich erinnern kann, ich glaube so über 5 Euro. Also man nicht wenig für
eine mobile App ist das viel.
Genau, ja. Und ich habe mir gedacht, wenn man so ein Handy verliert, dann ist vielleicht was so hilfreich. soweit ich weiß, ist die Firma jetzt ja dann, es war eine kleine österreichische Firma, das ist immer mal sympathisch und die waren sehr reaktiv und so weiter, und also nur nebenbei, und sind jetzt, glaube ich, von Avast geschluckt worden. Aber deren Lösung gibt es, glaube ich, jetzt frei im Market. Das ist Avast Mobile Security. Habe ich aber noch nicht selbst getestet.
Aber auf jeden Fall, du hast dann gedacht, haha, ich bin Diebstahl App-geschützt.
Genau. Also, ich habe mir zu Hause erkannt, also wir sind nach Hause gefahren, habe erkannt, das Handy ist nicht da. Habe es mal angerufen, es läutet nicht in der Wohnung, also es muss irgendwo anders sein. Dann habe ich mich erinnert, ich habe das irgendwann mal installiert, dann irgendwo rausgekramt, wie bedient man das? Habe ich ja nie benutzt, einfach nur installiert gehabt. Und das, diese App ermöglicht dir, dass du es per von einem anderen Handy aus SMS an das Gerät schickst, die nicht am Gerät aufscheinen, die still empfangen werden und dann etwas auslösen, diverse Aktionen. Also du musst immer mit einem PIN-Code beginnen, der SMS, damit das halt nur du kannst. Und du zum Beispiel kannst es orten lassen oder so Update ist, welche Funktion, welche SIM-Karte ist eingelegt, wo befindet sich ungefähr Genauigkeit.
Wie machen sie das? Also die stille SMS funktioniert nein, die ähnlich wie die?
Nein, das ist keine stille SMS, das ist ganz normal eine normale SMS. Nur diese App hat beim Empfang registriert sich mit, also du kannst einen Broadcast Receiver registrieren beim Android-System, dass du die SMS als App vom Android-System bekommst. Und du kannst dann sagen als App, ich möchte, dass die keine weitere App mehr bekommt und diesen Broadcast abbrechen. Das heißt, die normalen SMS-Programme bekommen diese SMS gar nicht.
Es fängt das zwischen dem Empfang und der SMS-App von Android.
Wenn Problem der ist, nicht so schlau ist, also die App deaktiviert irgendwie.
Naja, diese App, also das habe ich so geschätzt an denen, der hat mir also diese kleine Firma, denen hat man Vorschläge gemacht und die haben das ziemlich cool gemacht. Die haben sich wirklich spezialisiert zum Beispiel auch für Features für geroutete Geräte, was auch nicht so häufig ist, dass sich Apps im Market auf dieses Thema so genau hinstürzen.
Ja, stimmt.
Und diese App konntest du den Namen zuerst ändern und dann ist sie, ich weiß nicht, in einer Form installiert worden, dass man sie nicht sieht, also sie scheint nirgends auf im Launcher. Und wenn du die GUI bedienen möchtest, musst du eine spezielle Telefonnummer wählen und abheben. Und dann kommt die GUI, damit du sie überhaupt einstellen kannst. Also ziemlich sehr gut versteckt im ersten Blick, außer wenn, wenn man Werksreset macht, wird es auch nicht gelöscht, weil sie nämlich als System-App sich installiert und so, also wirklich sehr tief integriert, aber gut integriert.
Und hat dann diese App dein Handy orten können?
Ja, ich wusste es dann, dass es im Schikaneder liegt. Also ich wollte kein Lokal nicht sagen, aber egal, dort lag es halt.
Ja,
okay.
Können wir auch rausschauen.
Weil du immer noch unter dem Schoß gesessen bist, ne?
Und was ein weiteres Feature zum Beispiel ist, ich kann eine SMS hinschicken, dass das Gerät einen stillen Call zu mir aufbaut. Also ich schicke an mein Handy, rufe mich an, also ich gebe eine Nummer an, mein Handy ruft dann diese Nummer an, aber so, dass man es am Display nicht sieht. Und ich kann hören, was rund um das Handy gesprochen wird.
Du hast praktisch das Schikaneder verwandt.
Ja, genau. Ich habe gehört, es sind noch Leute, die sprechen. Ich höre noch Gläser im Hintergrund. Denke, ah, passt, es liegt noch dort.
Okay. Prinzipiell, wie du es noch ganz normal angerufen hast, ist keiner rangegangen.
Genau, es war vibrieren. Das heißt, du hast irgendwo gelegen am Boden oder im Stuhl und hat dort vibriert. Hat vielleicht keiner gesehen. So ist also dieser Feature, es hebt automatisch ab gleich. Es muss keiner rangehen.
Sehr cool.
Und es ist so versteckt, dass man es halt nicht sieht am Display, dass jemand telefoniert.
Das heißt, es war jetzt 2 Uhr Nacht und du hast gehört, dass
es liegt
dein Handy geht jetzt noch gut im Schikaneder und es hat Gesellschaft.
Dann hätte ich mir dann zu dem Zeitpunkt gedacht, na okay, ich leiste mir jetzt 2 Taxifahrten, fahre schnell hin und hole es mir, dann hätte ich das alles nicht erlebt. Sondern gedacht, naja, wenn ich weiß, was ist, ich rufe einfach an im Lokal und sage ihnen, es liegt dort. Und dann ist die Sache hoffentlich erledigt. Nur die haben dort leider sehr viel Stress gehabt um die Uhrzeit und haben gesagt, okay, sie werden gleich schauen. Ich soll eine Nummer hinterlassen und sie schreiben dann SMS, wenn sie es gefunden haben. Und dann irgendwann, keine Ahnung, später, nachdem sie es zugesperrt haben, kriege ich SMS, sie haben jetzt aufgeräumt, es ist kein Handy da.
Autsch.
Und ich habe mich geärgert, weil ich habe gewusst, es ist dort gelegen, ich habe gewusst, ich habe es gehört. Und ich habe dann noch eine SMS geschickt, dass es mir regelmäßig alle 10 Minuten weiter die Location-Updates schickt, falls es bewegt wird. Und die SMS und auch ein Update, also SMS mit einem Akkustand, dass ich weiß, ob es jetzt ausgeht, also damit du gewarnt bist, bevor
diese Information verlierst. Kann man auch auslesen.
Genau, damit du weißt es quasi bald, dieses
das ist eine kritische Marke bei Smartphones.
Weil wenn das Akku leer ist, dann hilft dir die beste Software nichts mehr.
Und
es war nicht leer das Akku, aber plötzlich, so ab 3:30 war es aus. Keine Updates mehr. Jemand hat es genommen, in den Donaukanal geschmissen oder Akku raus oder ausgeschaltet.
Oder in so eine Schutzhülle geht das so?
Oder
so
zum Beispiel so ohne Empfang.
Einen Käfig.
Ja, so.
Ein fahrradischen Käfig.
Wenn man den zufällig
dabei hat. Das, was du kaufen kannst für einen Pass und so. Das, also
gegen die Chips. Die
das auch, dass es dann ich weiß nicht, vielleicht hat er sich einen Bastel. Ja, das ist in so ein Wiener Handysammler, der sein eigenes Handy verließ hat, wo die alle hilflos zu ihren Besitzern funken und er freut sich.
Der Handyverfahrer.
Das seht ihr nie mehr.
Ja, das war dann ernüchternd und dann auch am nächsten Tag nochmal versucht.
Und nichts mehr, kein Kontakt mehr zu deinem Ex-Handy.
Nicht mehr anrufen, also nur meine Mobilbox. Außerdem, wenn es mal ausgeschaltet ist, meine SIM-Karte hat einen PIN-Code, das Handy hat die Displaysperre.
Ja.
Das heißt, ich wusste, ich kann es jetzt nicht mehr erreichen, das Handy ist weg. Und ich habe mich so geärgert, weil ich denke, zweimal mit dem Taxi hin, mit dem Taxi retour, das hätte mir weniger gekostet als jetzt ein neues Handy. Und, und dann so damit abgefunden und die Trauerphase beinahe überwunden. Als plötzlich, zwei Tage später, kommt eine SMS auf das Handy meiner Freundin, die ich, also die, ich habe eine zweite Nummer angegeben, quasi, an die mein Handy SMS schicken kann, wenn es verloren geht, dass eine fremde SIM-Karte eingelegt wurde.
Wirklich?
Okay, und zwar, das habe ich nämlich auch gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass, das, dass diese App das auch macht. Wenn du eine andere SIM-Karte einlegst, schickt es. Also der kann ja das Handy nicht entsperren, wenn der das besperrt. Aber als allererste kommt einmal die PIN-Code-Abfrage von seiner SIM-Karte. Und sobald er den PIN eingibt, hat das Handy sofort die Chance genutzt und eine SMS geschickt, Hilfe, ich habe eine neue SIM-Karte. Und das wichtigste, die wichtigste Info daraus, die man hat, ist einmal die neue Rufnummer.
Okay, dann kannst du den anrufen und der
wird genau, und es war dann nämlich so, dass das, normal ist dann auch ein Ortungs, also dann dabei gestanden, konnte keine Ortung, weiß nicht, warum, es hat auf jeden Fall keinen Ort, also ich habe nur eine Sendezellennummer gehabt, aber die ist alleine wenig hilfreich, außer von einem Netzbetreiber, dass der sagen kann, wo das ist.
Ja.
Obwohl es gibt auch opencellmap.org, glaube ich, die so,
ah, da kann man
so Leute, die, also eine Community, die
das selber kartografiert.
Die kartografieren die Cells, also die Sendezellen und ihre Standorte. Gibt es, glaube ich, in Wien noch weniger, aber trotzdem. Jedenfalls, ich hatte eine Rufnummer und habe dort dann mehrfach angerufen, war immer nur gleich Mobilbox.
Und dann, von irgendwem hat er gesagt, wer er ist? Oder
nein,
ist
nur, also nur Standardansage. Und ich habe schon vom letzten Handyverlust schon die Erfahrung gemacht, wenn man mit dieser Info zur Polizei geht, dass die dann auch nicht mehr machen können, weil das wirklich den Anschlussinhaber, sofern überhaupt bekannt ist, wirklich ausheben beim Netzbetreiber. Da muss schon in den, also es reicht nicht ein normaler
Handydiebstahl. Gefahrenverzug sein für Leben oder?
Zumindest, ich glaube, wenn, ich bin jetzt juristisch nicht so genau, dass ich weiß, was da gehört, aber wenn es dir jemand gewaltsam entreißt, also ein Gewaltverbrechen war, dann zum Beispiel wird es schon gemacht. Und normalerweise bei so geringen oder geringfügigen Vergehen wird da nicht jetzt aus Datenschutzgründen so Erhebung eingeleitet. Aber ich habe mir gedacht, ich versuche es da regelmäßig anzurufen. Und habe ich befürchtet, dass es vielleicht nur irgendeine SIM-Karte, die er zum Testen reingeschoben hat und so. Und gar nicht mehr damit gerechnet, so alle paar Tage, also mehrmals am Tag so mal probiert. Und plötzlich, eines Tages auf einmal, hebt er wirklich ab. Wirklich so früh morgens rufe ich an und ja, hallo. Und selber überrumpelt gewesen, nicht damit gerechnet. Und
klarerweise.
Ich habe dann wirklich ganz freundlich einfach nicht mal gefragt, aber ich habe hallo, sorry, mein Handy verloren und du hast es gefunden und können wir uns vielleicht irgendwo treffen, gibt es Finderlohn und so. Und er war dann sehr überrumpelt, also er hat dann irgendwie gar nichts gewusst, wovon ich spreche. Und dann, ach so, ja, und dann nochmals wiederholt, ja, ich habe mein Handy verloren am Dienstag und du hast es ja gefunden und können wir uns treffen, ich gebe dir Finderlohn. Und auf einmal war er ganz ausgerechnet, also ja, ich wollte sie zurückbringen, Finderlohn nicht notwendig und so. Und dann können wir uns treffen, nein, ich fliege morgen weg.
Aha.
Und ich bring's ins Lokal zurück.
Aha.
Und dann hat er wieder aufgelegt. Und ich habe dann befürchtet, okay, er will jetzt nichts mehr damit zu tun hat und schmeißt ihn in die nächste Mülltonne oder schmeißt jetzt in den Donnerkanal.
Das wäre der schlechte Ausgang gewesen.
Dass ich ihn zu sehr erschreckt habe und habe dann am Abend nochmal angerufen im Lokal und tatsächlich hat jemand das Handy zurückgebracht.
Wirklich?
Du weißt aber nicht wer.
Nein, ich weiß auch nicht wer und er meldet sich auch nicht mehr auf weitere Anrufe, aber es war nämlich, also die gute Absicht. Also er hat die
SIM-Karte schon raus dann.
Nein, ich wollte sagen, die gute Absicht, dass er es zurückbringen wollte. Weil
hast du einen leichten Arschtritt.
Zum Beispiel, ich hatte, wie ich schon erzählt habe, diesen NFC-Chip von Paybox, den ich auch gleich sperren habe lassen, weil damit kann man ja zahlen ohne PIN. Der war fest aufgeklebt zwischen meiner Handyhülle und der war entfernt. Dann habe ich an im Handy an unauffälligen Stellen meinen Namen drin gehabt. Die hat alle entfernt, die Namensaufkleber. Also es war so nicht zu erahnen.
Ein detaillierter Finder.
Er wollte es reinigen, bevor er zurückbringt.
Ja, gründlich.
Und meine SIM-Karte war auch weg. Also es war ohne SIM-Karte. Aber das Gerät war da.
Okay.
Nochmal gut gegangen, das Ganze. Aber es hat sich ausgezahlt. Die App hat genau ihren...
Ja. Also waren eigentlich 5 Euro gut investiert von der App.
Immerhin, ja.
Stimmt. Ja, wilde Geschichte.
Ja, was lernen wir daraus? Psoffen sollte man nicht SMS schreiben, ne?
Ja, Handy einfach irgendwo anketten und
sich ans Handy ketten oder ankleben in die Handfläche rein.
Nein, das ist immer so die Sache. Eigentlich braucht man ein billiges Smartphone, aber
das stimmt.
Das ist und ja jetzt bist du wieder smart sozusagen.
Genau, also es war dann so, ich habe mir heute eine SIM-Karte geholt.
Ja.
Die gibt es dann mit Anzeigebestimmung, kriegt man gratis eine neue. Und wirklich, ich gehe da so rein, gebe die Karte rein, auf einmal, bing! Plötzlich haben alle E-Mails sind eingetrudelt, SMS sind eingekommen und die Welt hat wieder gestrahlt.
Cool.
Also ungefähr.
Gut. Und deine alte alles Nummer gut. Hast du auch wieder oder hast du jetzt
ja, das geht heute. Halt, man halt vergleicht zu so früher, vor 10 Jahren, wie im Handy-Uhrzeitalter. Also geht man hin, die verknüpfen einfach eine andere SIM-Karte, die halt beliebig vom Stapel nimmt mit deinem Account. Das dauert eine Minute, die ist online und du bist sofort wieder mit der
SIM-Karte.
Und
kann der Finder jetzt irgendwas installiert haben auf deinem Handy? Der könnte ja auch jetzt irgendeine Diebstahls-App drauf dann haben.
Durchaus. Also Ich meine, wir haben ja schon aus anderen Medienberichten gehört, dass diese Display-Schutzsperre relativ gut ist bei Android. Ja. Also wenn der Code nicht so einfach zu erraten ist, dass ja schon Ermittler in den USA daran gescheitert sind zum Teil.
Genau, das war die Story.
Und dass, wenn er das Handy nutzen hätte wollen, hätte ganz einfach er das neu flashen können, weil das in den Recovery-Modus boot, also in diesen, in diesen Modus booten, wo man neues ROM installieren kann, das kannst du auch ohne Passwort. Mhm. Das kann ja jeder, der sich auskennt. Und, aber da hätte er halt den Inhalt komplett überschrieben. Und das hat er ja offensichtlich nicht getan. Und was ich jetzt nicht weiß, ob er wirklich nicht reinkam oder auf jeden Fall. Du hast schon recht, jetzt ist eigentlich ein kompromittiertes System. Mhm. Und ich habe jetzt sowieso vor, ich habe immer noch nicht abgedatet auf ICS. Und das wäre dann. Habe ich einen Grund?
Das gibt's ja nicht.
Ich weiß.
Du hast aber. Hast du das offizielle Samsung-Firmware
drauf? Na, bis jetzt nicht. Aber ja, es gibt auch schon offizielles Update oder auch, es gibt auch, glaube ich, schon Custom-ROMs. Ich habe zu wenig geschaut die letzten Monate.
Hast du ein präferiertes Custom-ROM?
Ich muss gestehen, ich kann da keine qualifizierte Aussage treffen, weil so wenig jetzt, ich habe also eine geraume Zeit sehr viel da in der Richtung geschaut, immer auf XDR-Developers und.
Genau, das sind ja.
Aber jetzt, ich war einfach so Update vor allem, weil es einfach funktioniert hat, das Gerät, und es ist eher ein tolles, schönes Gerät, aber.
Ja.
Mir da nicht wirklich was abgegangen bis jetzt, also ohne ICS. Und
war kein Leidensdruck da.
Es ist so, der Leidensdruck hat gefehlt und diese Neugier, dass man immer so viele Sachen ausprobiert.
Hat ja auch gefehlt.
Ist auch aus Zeitmangel und so, weil.
Ist dann doch auch ein, ja.
Es gab auch eine Zeit, wo ich sehr, sehr viel mehr mit, also vor allem wie Android für mich noch neu war, habe ich sehr viel Zeit damit verbracht. Und jetzt, ich merke selber, ich möchte mit mehr damit tun.
Ja, beim Nexus S ist der Leidensdruck auch nicht sonderlich groß, so ein Custom-ROM drauf zu spielen. Beim Motorola, das ich gehabt habe, das war ziemlich schlimm. Und das war auch ziemlich fies, weil die haben den Bootloader abgesperrt gehabt. Da musste man einen ziemlichen Hack-Mack machen, damit das überhaupt läuft. Und da hat er auch, glaube ich, noch den alten Original-Kernel genommen. Genau. Das war dann so ein Workaround und hat dann aber schon die aktuellere Version gehabt. Dann gab es ein Cyanogen-Mod, den habe ich damals dann drauf gehabt. War viel besser. Ich meine, Motorola, ich nenne sie immer die Motorblöre. Motorblur ist diese eigene im grässlichen Papier-Look und so. Alter Mann, ist alles wirklich. Schmerzen können sie schon bereiten, teilweise die Handyhersteller. Aber naja.
Naja. War ein Happy End.
Gut.
Okay.
Sehr gut.
Eins der seltenen.
Also Moral, man könnte sie. Also kann man sich diese Anti-Diebstahls-App eigentlich noch kaufen?
Nein, die gibt es nicht mehr. Die wurden ja übernommen von die App gibt es nicht mehr.
Mhm.
Und Die konnte man auch nicht so einfach installieren, das sage ich sicher als APK, das war der Prozess, war damals so, man hat sich nur diese Installer-App, also eine Installer-App aus dem Market installiert und die hat dann, du hast dann zum Beispiel den Namen frei wählen können oder das Icon und die hat dann im Hintergrund dynamisch ein neues APK-File, also ein neues Installationspaket speziell für dich geschnürt, sodass ein Dieb zum Beispiel aus dem Namen der App nicht erraten kann, weil sie auf jedem Gerät anders heißt.
Das ist gut.
Manche haben welche unauffälligen Namen, aber die sind auf jedem Gerät dieselben unauffälligen Namen.
Mhm.
Und das ist zum Beispiel, also sie haben sich sehr viel gedacht dabei, aber ich habe nur noch nicht ausprobiert, aber gesehen, das ist jetzt, wie gesagt, eingeflossen in dieses Avast Security, also die haben diese Firma übernommen und haben das dort als Teil ihres Produkts einfließen lassen und das ist frei verfügbar, soweit ich gesehen habe.
Okay, das kann man sich dann
kaufen. Also ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass du irgendwelche In-App-Käufe dann immer, das weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber
das wäre fies.
Aber es wäre auf jeden Fall ein
anderes. Wir wissen, wo ihr Handy ist, aber jetzt kaufen sie.
Das ist eine kleine Überweisung, fällig.
Freundlich.
Und vom Finder, es ist eine kleine Überweisung fällig oder ihr Handy wird... Wir verpetzen.
Oder die Polizei ist.
Genau, ja.
Ja, nicht schlecht.
Doppelt kassieren.
Ja, die. Ja.
So viel
dazu. Also, das wäre mal zum Ausprobieren, vielleicht, wie das andere Lösungen.
Ja, ich sollte mir auch mal sowas draufgeben. Ich werde das ausprobieren jetzt mal den nächsten Tag.
Aber ich weiß nicht, das ist ja so eine Komplett-Suite. Ich wollte ja so keinen Virenscanner und sowas. Also, in dem. Das ist wieder ein neues Thema eigentlich. Braucht man sowas heutzutage?
Virenscanner am Handy.
Reicht das der Sachverstand oder der Hausverstand, dass ich sage, ich installiere mir keine dubiosen Apps oder ist das nicht mehr genug heutzutage, weil es ist schon so viel im Play Store,
also
im Market?
Manche schauen ja wirklich schon, wenn man es drauf schaut, schon giftig aus. Aber eigentlich ein findiger Typ, der schlüpft sicher, kann was durchschlüpfen. Also
aber ist dann ein Virenscanner überhaupt effektiv?
Ja.
Ich kann nur empfehlen, Sachen aus dem F-Droid zu installieren, also auf dem Open Source Repository.
Das Repository, ja.
Das ist zumindest aus Sicherheit, dass.
Kannst du in den Code reinschauen?
Ja.
Vor allem, ich befürchte auch, dass, oder ich weiß nicht, ob dann diese Funktionalität erhalten geblieben ist, die in dieser Ursprungs-App hatten. Wir zum Beispiel, die hatten ein Plugin-System, da konntest du als Entwickler dann eigene Activities implementieren und dann mit einer ebenso mit SMS-Kommandos einfach den Activity Package-Namen, also den Namen, deiner, also den vollen Paketnamen in der SMS reinschreiben und beliebige Argumente und dann beliebige Dinge mit deiner Activity aus, also deine Activity starten lassen. Ah. Also ich schreibe mir eine App, die als Add-on zu dieser Diebstahllösung fungiert und ich hatte mir damals überlegt, zum Beispiel eine Reverse-Shell zu bauen, dass ich sage, ich schicke SMS mit einer IP-Adresse und einem Port und mein Handy baut zum Beispiel dann dorthin eine Reverse-Shell-Verbindung auf.
Hübsch wäre das.
Das haben wir gedacht, nachdem ich mein letztes Handy verloren habe, dass ich irgendwie so gerne mit denen gerne weiter irgendwas machen würde, weil das, bei mir hat das sehr gedacht, wie die haben sehr früh immer so Beta-Versionen rausgegeben und sehr viel mit der Community in einem Forum gemeinsam gemacht und denen habe ich gern das Geld gegeben und dann ist es halt weggekauft worden.
Ja, es bleibt einem, das kann man halt im Vorhinein nie so sagen.
Ich glaube,
wer ist geschluckt wird und wer nicht. Da haben jetzt die Apple-Leute ja auch geschrien, als dieser E-Mail-Client jetzt gekauft worden ist von Google. Da gab es einen alternativen E-Mail-Client unter Apple, keine Ahnung, wie der
geheißen. Ja, ja, da hast du, glaube ich, mal geschrieben.
Schon länger, zwei Monate oder so. Und da diesen haben irrsinnig viele Apple-Leute gerne verwendet und auch, weil kleine Firmen und den Entwicklern geben wir es. Und dann wird es halt mal von Google geschluckt. Naja, so ist es halt.
Man verliert dann direkten Draht und die Möglichkeit, dort Einfluss zu nehmen. So, die haben, wenn eine kleine Firma reagiert halt vielleicht schneller auf Community-Wünsche oder ist flexibler, wenn es darum geht, dass ein neues Feature für Beta vielleicht.
Oder ist so, wichtig. Oder? Also beim BeyondBot merke ich das, dass die doch immer recht flott dann antworten und auf die Probleme eingehen und da fühlt man sich gut aufgehoben und kriegt was für sein Geld einfach. Ja.
Und du hast nicht drei Level Support dazwischen, bevor du überhaupt das erste Mal mit den Entwicklern in Kontakt kommst.
Genau, durch fünf generisch so Textbaustein-Mails. Ja.
Ihre Anfrage ist angekommen. Ihre Anfrage wurde vielleicht gelesen.
Sie haben jetzt Nummer ein Ticket über erstellt. Ja.
Ihre Anfrage wurde vielleicht verstanden. Ja, vielleicht wird es auch beantwortet.
Ja,
aber da sind wir uns nicht mehr so sicher.
Genau. Bitte schreiben Sie uns nicht mehr.
So, ich kann berichten, dass ich den Martin getroffen habe, erlebt, ist wohl auf. Und zwar war er im MetaLab mit mir und wir waren bei der Python User Group.
Ich habe es gesehen.
Du hast es gesehen?
Auf Google Plus.
Genau, weil uns der Bernd Schlapski hat uns fotografiert. Der war nämlich dort Dojo Master. Wir haben bei einem Coding Dojo mitgemacht. Und das war von Thomas Perl, den wir auch kennen. Der hat da, glaube ich, mitgearbeitet. Der war von Sony, glaube ich. Ist das ein Controller, der sehr phallusförmig ausschaut. Das ist eine leuchtende Kugel auf einem Stab.
Ja.
Und die Kugel hat rot oder grün leuchten können. Und die ist immer so in einem Wasserglas herumgelegen. Okay. Und dann wurde sehr umständlich präsentiert, so eine kleine Programmieraufgabe und dann sein Laptop hergerichtet und dann war das Coole, du hast dann dann wurden Testfunktionen geschrieben und dann musstest du Programmlösungen programmieren und zwar hast du ein Zeitlimit gehabt und zwei Leute waren vorn und dann wurde abgewechselt, also es ist jeder einmal drankommen.
Ja.
Und das Coole war, wenn du dann auf Test gedrückt hast, also so das abgespeichert hast, hat diese Testsuite automatisch die Tests rennen lassen. Und wenn die Tests funktioniert haben, hat das Lampal grün geleuchtet und sonst rot. Also du hast das Ur-Erfolgserlebnis gehabt.
Direkt visueller.
Zuerst habe ich mir das gar nicht vorstellen können. Dann war ich so stolz, wie mein Lampal dann grün geleuchtet hat. Wahnsinn.
Und so, du hast dann Schulter an Schulter mit Martin Python gecodet, oder?
Ja, also einer hat gecodet und der andere hätte ihn theoretisch sagen sollen, was er macht. Aber im Prinzip hat der getippt hat, auch nachgedacht. Und der andere hat halt Ätzes gegeben und die anderen hätten nicht Ätzes geben sollen oder nur ganz wenig und haben dann auch Ätzes gegeben und ja, man lernt eigentlich recht viel dabei.
Sehr cool.
Habe mich dann relativ bald verdrückt, aber es war, also meine Einstellung zu diesem Coding-Dojos, ich habe einmal eins von der Ferne gesehen, da war ich nicht so begeistert, dass für mich alles konfus war, aber wenn man selber mitmacht, ist es sehr, sehr lustig.
Ja.
Und vor allem mit dem Lampal, also genialst.
Herr Thomas Berl, kennen wir ja von Chipboarder, war auch schon zweimal Gast bei uns. Ja. Und der ist ja QT-Master, hast du Python QT irgendwie programmiert oder war das jetzt ohne?
Nein, das war jetzt ganz reines Python, das waren eigentlich eher so sehr generelle Aufgaben, wo auch ein totaler Anfänger einmal probieren kann, was zu tun und man kann es dann natürlich super elegant machen. Mhm. Also der Thomas Perl hat mir zum Beispiel verboten, irgendeinen Debugging-Output mit Print zu machen. Ich hätte gern herumgeprintet, um zu schauen, was er tut. Hat gemeint, nein, das ist Gutenberg-Debugging, das machen wir nicht.
Gutenberg-Debugging, sehr schön.
Wir schreiben Funktionen und so. Ja. Aber und dieses ganze Test, also ich glaube, das heißt Test-Driven-Development, also dass du erst die Tests schreibst und dann die Funktion, die den Test bestehen soll, das habe ich zwar theoretisch schon gehört davon, aber nie irgendwie hat das mein Leben berührt und jetzt hat es halt mein Leben berührt und schon eine coole Sache. Ja. Es ist noch nicht so, dass ich jetzt da überzeugt bin davon, dass ich das wirklich auch verwenden würde, aber ich erkenne den Wert nutzen. Jetzt an. Ja.
Das zwingt dich auch dazu, dir vorher klar zu werden, was
du, überhaupt was die Funktion
ist,
tun
was
soll.
Was es tun soll und, dann, und das ganz, dann wirklich, also das Wichtige ist, dass man da wirklich gute Tests schreibt, die dann wirklich alle Fälle abdecken und dass du wirklich dann überlegst, was soll eigentlich rauskommen, ohne zu überlegen, wie es eigentlich funktionieren soll, also wie man es dann intern baut. Aber ich möchte nur, dass es das und das tut. Und
das Coole ist auch, du könntest eigentlich, wenn du nur eine Software designst, nur die Tests schreiben und wenn anderen dann die Software schreiben lassen. Und trotzdem hättest
du dann einen Feedback. Affen so lange auf das durchhauen lassen, bis zufällig alle Lämpchen grün sind.
Wow.
Wenn du lang genug Zeit hast, wird das funktionieren.
Dann baust du eine Lampe, sodass er eine Banane kriegt.
Vielleicht gleich einmal ein paar Affen oder so.
Ein paar Milliarden Affen, ein paar Millionen Jahre.
Geht das schon.
Also Test-Driven Development funktioniert.
Da fällt mir ein, das kann man ja auch ohne Affen machen. Du kannst ein Programm schreiben, das zufällige Buchstabencodes erzeugt. Ne? Und diesen String dann schickst du dann als...
Bis zufällig das genialste Python-Programm
der Welt. Dann so einen evolutionären Code. Ja, das war auf jeden Fall. Also sehr, sehr empfehlenswert ist, glaube ich, jedes zweite Monat ist Coding Dojo.
Und ist das richtige Bild? Wofür steht Dojo?
Ja, das ist so japanisch von diesem Karate-Dojo. Und das, was man dort macht, ist dann ein Kata. Das ist auch irgendwie so japanisch.
Also nicht das nach dem Fortgehen der Kata?
Ja. Nein, Kata.
Also Programmier-Kata.
Ja. Das ist alles so.
Das
so
Gehirn ist leer gebrannt.
Japanisch, so Karate-mäßig.
Genau, für so Übung nämlich auch.
Übung, ja, genau. Ja.
Übungseinheit.
Aber ja, hat was für sich gehabt.
Ja, ich kann einstreuen, vielleicht zwischendurch, das Thema von Andreas, oder eines der Themen, nämlich es gibt jetzt Hangout on Air auch in Deutschland.
Und Österreich.
Uns, Österreich, wir haben ja schon gehangout.
Ja.
Bei uns hat es ja funktioniert.
Genau, ich wollte wissen, was ist eigentlich Hangout on Air?
Ja, ich glaube, das ist dasselbe wie ein normaler Hangout, sage ich nämlich.
Ist das nicht, dass der Hangout dann auf YouTube gestreamt wird? Oder ist das
richtig. Aber stimmt. Aber das war das? War das bei uns noch
nicht? Das haben wir nicht zusammengebracht, nein. Wir haben ihn nur privat gehabt.
Das ist auch ein Hangout?
Ja. Also prinzipiell war das Problem so. Ich glaube, wir hatten nämlich die Funktionalität in Österreich schon. In Deutschland war das Problem, dass du ab einer potenziellen Hörerschaft oder Seherschaft von 500 Personen bist du in Deutschland Rundfunk.
Wirklich?
Und Rundfunken darf nicht jeder, da braucht man eine Genehmigung. Und daran hat sich es aufgehängt.
Das heißt, wenn wir jetzt wirklich
deswegen
mal populär werden mit dem Podcast, dürfen uns die in Deutschland nicht mehr hören?
Naja, das Rundfunkgesetz. Aber sie haben es anscheinend irgendwo so gedreht, es gab ein großes Posting, dass sie jetzt eben diese Funktionalität bieten dürfen. Das hat sich geändert.
Sehr gut.
Ja, ich habe das eh schon nämlich irgendwo gewusst. Ich glaube, der Tim Pritlauf hat auch immer so rumgeschert. Der hat nämlich so einen Hörometer irgendwie eingeführt bei einem seiner Shows. Und dann gesagt, okay, ab jetzt sind wir Rundfunk, Leute. Sie livestreamen. Wir sind Rundfunk, ja. So. Das war eh schnell abgehandelt, ja.
Jo.
Ja.
Wir haben, glaube ich, eine Themenliste, wo sogar auch was draufsteht. Konsultieren wir die mal. Ich kann, ja.
Dann müssen wir mal das Laptop was zum Schlaf wecken. So.
Twitter-Accounts kaufen Romney.
Was war denn da?
Tja, wenn ich das wüsste, das habe ich am Anfang letzter Woche gepostet.
Oi.
Ja, toll. Ich glaube, es ist ein Freakonomics-Posting oder so, von irgendeinem anderen. Und da ging es darum, dass man Twitter-Accounts kaufen kann. Und als Beispiel war der amerikanische Wahlkampf. Also bei Twitter bist du ja umso cooler, je mehr Follower du hast.
Mhm.
Und da manche Leute und Firmen, speziell im Wahlkampf, dann nicht durch natürliche Weise schnell genug cool sind, gibt es Firmen, die sich darauf spezialisieren, dir viele Follower zu verkaufen. Und da haben sie halt recherchiert, wie viel das kostet, also und was die Anbieter sind, was die verlangen für 500 Followers und was die dann machen und vor allem, wie man die erkennt. Sie haben dann selber welche gekauft, Followers für fiktives Unternehmen und haben dann geschaut, wie viele von diesen Fake-Followern dann auch Follower von den amerikanischen Präsidentschaftskandidaten sind, um halt dadurch rauszukriegen, ob die sich welche gekauft haben. Und ich glaube, sie sind...
Also das sind, um das zu verstehen, die Follower sind fake oder der Account? Oder ich... Ist es so, dass ich einen Account aufbaue und pflege mit sinnvollem Inhalt, bis ich genügend Follower habe und dann gebe ich ihn aus der Hand? Oder
nein, so? Die sind nicht sinnvoll. Das sind einfach, also wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, es gibt einfach Firmen, die legen sich 3000 Twitter-Accounts zu.
Okay,
und können irgendwie dafür sorgen, dass die auf Knopfdruck jetzt alle den Johnny ganz toll finden und dem Johnny folgen, nachdem der Johnny mir ein Geld gezahlt hat und dann hat der Johnny plötzlich 1000 Follower und steht gut da.
Populär?
Ja, bist populär.
Ja. Super tolle Follower.
Wobei, halt wenn man ein bisschen durch soziale Medien sich bewegt, dann weiß man schon aus den Follower-Zahlen oder wie vielen der dann zurückfollowt, kann man dann schon sehen, solche Fake-Accounts. Ich finde, so...
Die haben auch oft kein gescheites Profilbild und so. Also die
und,
sind wirklich
und ganz
sehr,
generische
und
Nachrichten.
Und folgen nur irgendwelchen seltsamen Leuten.
Ich finde das ganz angenehm, dass das bei Twitter eigentlich erstaunlich schlecht funktioniert, diese ganze... Fake-Geschichte.
Auf jeden Fall, den Artikel werden wir in den Shownotes verlinken und er ist auch in Google Plus zum genauen Nachlesen.
Das wäre interessant, wenn man da diesen Follower-Graph irgendwie visualisieren würde, weil das müsste dann eine sehr geschlossene Gruppe sein, die sich gegenseitig followen und so weiter.
Ja, also die werden dann zum Teil auch mehrfach
gekauft. Sicher interessant.
Ja. Bleiben wir bei Twitter, Leute.
Bitteschön.
Twitter ist nochmal böser geworden. Nochmal böser.
Genau. Noch böser?
Noch böser. Du hast du gepostet. Die haben ihre API umgestellt oder wollen sie umstellen.
Zumindest die Twitter beschränkt
Drittanbieter. Die Bedingungen für die API. Und
sie machen denen so extreme Vorschriften, wie das auszuschauen hat. Ne?
Also erstens sehr strenge, also wie Tweets dargestellt werden in Clients. Zweitens, was auch ist, ab einer Userzahl, glaube ich, von 100.000 Usern oder so, musst du dann dich schon als Entwickler eines alternativen Clients direkt an Twitter wenden und das begründen und ob du das noch darfst. Und das ist halt, es mutet halt so, es stößt so sauer auf, weil Twitter ist groß geworden, weil es besonders simpel war, mit Drittanbieter-Software daran ranzustoppeln.
Und wenn jetzt du haben sie Twitter Homepage anschaust, steht auch ganz groß, wir bauen auf Open Source Software auf und so.
Sie haben schon einmal, finde ich, klein und so schlau und zugemacht, als sie das Bilder-Service in sich integriert haben. Dabei gab es schon dieses Wirefrog und diese ganzen Sachen. Also es wird immer ungemütlicher für Twitter. Dann haben sie auch einmal dieses seltsame Statement abgegeben, dass ein Client für Twitter zu bauen, wäre jetzt nicht so das ideale Geschäftsmodell, das sollte man sich nochmal überlegen, war auch nicht besonders schlau. Dann haben sie TweetDeck gebaut, einer meiner Lieblingsclients. Was passiert damit? Nichts, außer in der Webversion. Okay, die wird noch ein bisschen weiterentwickelt, aber der Client, ich bin jetzt umgestiegen von TweetDeck auf TweakDeck, weil das wird wenigstens aktiv weiterentwickelt. Das ist ein Projekt, das hat sich zum Ziel gesetzt, so wie TweetDeck auszuschauen, aber da tut sich wenigstens noch was. Also das sind...
Du meinst, sie wollen Facebook werden, so wie sie sich aufführen?
Zurzeit fühlen sie sich wie Idioten auf. Also wir müssen ihnen Twitter wegnehmen, glaube ich, bald.
Tja.
Das müssen oder so. Aber ich meine, wir müssen uns ja eh nicht
viel mehr können. Sollen wir einen Biertaucher Twitter-Boykott starten und ab sofort die neuen Biertaucher-Folgen nicht mehr tweeten?
Du wirst nicht nur, ich finde es ja trotzdem noch lustig. Ich muss ja sagen, Twitter ist trotz alledem ein herrliches Medium. Vielleicht wird es aber interessanter mal, wie es denn da seine Augen Richtung Authentica oder alternativen Open-Source-Lösungen zu lenken. Die sich ja auch bemühen, sich ein bisschen zu unterscheiden von Twitter, wie ich jetzt gesehen habe, weil die jetzt zum Beispiel auch so Threads unterstützen. Also dass wenn du antwortest auf einen Tweet, dass darunter die Antworten gleich aufgelistet werden. Ist vielleicht ein bisschen was anderes, muss einem nicht gefallen, aber ich fand das eigentlich ganz also erfrischend.
Für alle Identica-User einfach auf Identica nach Hashtag Biertaucher suchen. Jede Folge ist auch auf Identica selbstverständlich verlinkt.
Wir sind überall.
Ja, ich habe leider einen furchtbar kaputten Account auf Identica. Ich habe ja mal mit diesen, wir haben ja eh schon mal besprochen, Yahoo Pipes, da kann man ja verschiedene Informationen irgendwo anders hinstülpen und auslesen und woanders hinstülpen. Und ich wollte mir so eine automatisierte Brücke zwischen Twitter und Identica bauen, sodass wenn ich twittere, dass das automatisch auf Identica auch gepostet wird. Was jetzt nicht super ideal ist, aber habe ich mir gedacht. Leider habe ich die Pipe so gebaut, dass mein Username jetzt auch immer drinnen ist. Damit habe ich lauter kaputte Tweets in meiner Timeline. Ist recht peinlich eigentlich. Naja.
Okay, ich habe noch ein bisschen was zum Erzählen, bevor wir nur noch Meldungen machen.
Ja, erzähl.
Recht ist. Also wie ich schon im letzten Podcast erwähnte, schreibe ich gerade ein Roguelike in Python. Und wie immer, wenn ich etwas schreibe, was also Teil meines Python Gamebooks ist, habe ich genau einen Leser aus Deutschland, der mich dann kritisiert.
Sehr gut.
Und meistens lässt dann sofort meine Schreiblust nachdem er mich fertig gemacht hat, wie schlecht ich da wieder gecodet habe.
Ist das so streng?
Ja, und das Schlimme ist, wenn ich dann viel drüber nachdenke, denke ich auch, ja, er hat auch irgendwie recht. Und ich fange lieber besser wieder von vorne an. Und diese Phase habe ich in dieser Woche eben auch durchlaufen. Und das Schöne ist, ich habe aber mich wirklich sehr angestrengt, jedes Mal auch zu bloggen, wenn ich etwas Größeres committed habe.
Das hast du erzählt, ja.
Und das Schöne war jetzt hat mich irgendwie, ich bin auf so einem WordPress-Blog und dort hat mich jetzt ein anderer WordPress-Blogger gefunden, so geliked und so. Und habe ich geschaut, der hat genau dies, also eine ziemlich ähnliche Idee gehabt, er wollte auch im puren Python ein textbasiertes Adventure-Game machen. Ich glaube, er möchte es ohne Map machen, also nicht wie beim Roguelike, dass du ständig die Map siehst, in der du rumlaufst, aber halt so textbasiertes Kampf, Herumlauf, Rätsellös-Simulation.
Okay.
Und dann habe ich den natürlich auch geliked und so und geschrieben und gefragt, wo sein Source Code ist. Und jetzt hat er den Source Code auf GitHub gestellt.
Oh, schön.
Und genau vor 10 Minuten, also bevor wir angefangen haben, hat er meinen Commit, den ich gemacht habe, akzeptiert. Also es, wie soll ich sagen, allein dadurch, selbst wenn man nicht gut codet, sondern nur auf GitHub veröffentlicht und darüber schreibt, findet man Gleichgesinnte und kann die dann auch wieder dazu motivieren, das ihren Code freizustellen. Und
Wie heißt das Projekt?
Das heißt First Fantasy, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Und verlinkt. Ist es ein Text-Adventure mit Rollenspielelementen?
Ja, also ich habe es einmal gestartet heute und es war so, es steht, du bist in einem Raum, du bist zu Hause, was willst du machen? Und dann Travel oder Inventory oder musst halt so auf einen Knopf drücken und dann kannst du auf eine Straße gehen und dort war dann ein Dieb und der hat dann irgendwie gegen mich gekämpft und nach zwei Runden war er dann tot und ich habe ihm sein Loot, also seine Sachen, ausrauben können. Super, genial. Alles, schön, was man super, braucht eigentlich.
An dieser Stelle sei vielleicht die Dokumentation GetLamp empfohlen. Die beschäftigt sich mit der Geschichte von Text-Adventures und lasst so einige der damaligen Programmierer und Spieler zu Wort kommen. Mhm. Und da sieht man auch, wie sie sich für die damaligen Text-Adventures riesige Maps gezeichnet haben und so. Also ist ein schöner Film zu der Thematik, wenn man sich dafür interessiert.
Mhm. Dazu passend noch ein Roguelike, nämlich Adom 2 sucht auf Indiegogo Geld. Und ich habe es zwar nie gespielt, Adom 2, aber die Freaks kennen das sicher. Das hatte ich, glaube ich, noch aus Amiga-Tagen und dürfte für Roguelike sehr fortschrittlich sein, also mit Stories und allen möglichen. Mhm. Und ich glaube, der Entwickler, er wurde auch in diversen Roguelike-Podcasts interviewt, sammelt jetzt, glaube ich, Geld, um den Source komplett neu zu schreiben und das auf moderne Plattformen rauszubringen.
Ja.
Ich habe aber nicht ganz rausgekriegt, ob es Open Source ist.
Mhm. Du hast auch geschrieben, ein neues Humble Bundle gibt's.
Ja, es gibt ein Humble Bundle für Android ist das aber nur.
Sehr gut. Naja, Android wäre eh so ein Hammer. Also würde ich mir schon.
Ja, na dann.
Greife ich, glaube ich, zu.
Greifst du zu und berichtest dann drüber?
Ja, okay, genau. Passt. Also bis 31. Wow. glaube ich. Ah, du hast es jetzt wie
ein. Laptop hat sich gedreht.
Schaut jetzt aus wie ein E-Book.
Ja.
Ein großes E-Book. E-Zeitung.
Wahnsinn.
Dazu Erklärung. Die Leute es nicht sehen.
Ja.
Wir sagen, also, das machen wir Beweisfoto.
Ja, genau.
Ohne Gregor sein Gesicht.
Ja, danke.
Nach langen Grübeln bin ich gerade drauf gekommen, dass das Laptop so
ein
Widescreen-Display hat und das wäre immer nur so ein bisschen zum
Scrollen. Also du musst meinen Finger so hinzeigen, dass das so ganz
so ist. Super. Das mit. Wow. Ja, Wahnsinn.
Also, ich habe das Display um 90 Grad gedreht, jetzt müssen wir nicht
zum Scrollen. Obwohl auf deinem Laptop nicht Android läuft.
Jetzt nehmen wir noch die Tastatur ab, dann ist ein Surface. Ja,
jetzt erwischt er jetzt herum, das geht leider nicht. Noch kein Streichel-Laptop. Nur okay, und damit zurück zu den Meldungen.
Naja, also
zum Handel. Ein gewisser Gregor Bridun hat da etwas geschrieben.
Oh Gott. Band is user, sage ich. zum Humble-Bundle, weil du gesagt hast, Android, ich bin gestolpert über das Story-Bundle, was ganz interessant ist.
Story-Bundle, ja.
Ist ein Bundle für Bücher. Der Storybundle.com kann man sich das anschauen. Die Büchertitel haben mir jetzt nichts gesagt. So von den Covern her Fantasy, Science-Fiction-Bücher. Und ich habe mir gedacht, ja, ist doch eine gute Idee, dass man das auf andere Medien auch überträgt. Wir haben ja schon einmal, glaube ich, der Florian hat uns berichtet, dass es auch ein Music-Bundle gibt, dass man das irgendwie das Konzept auch auf Musik umgemünzt hat. Und ja, ich weiß nicht. Bei Büchern, ich tue mir halt schwer, ich bräuchte zumindest im Bundle ein Buch, wo ich so wirklich Bock drauf hätte, dass ich vielleicht schon kenne und so, dass mir den Kick gibt, okay, jetzt kaufe ich, weil das kostet dann eh nur, ich glaube, der Durchschnittspreis ist so $6 oder so, dann würde ich mir das Bundle auch kaufen. Wenn ich jetzt so einfach wahllos jetzt 10 Bücher kaufe, zu denen ich null Bezug habe.
Wie wenn du mir dann sagst, zum Flohmarkt gehst, dann sagst du, füllst mal 2 Kilo ab, ne?
Ja, genau. Also das hat mich noch nicht gekickt, aber ich fand es auf jeden Fall interessant und gut, dass das gemacht wird, ja. Und wenn wir schon beim geschriebenen Wort sind, dann können wir eine andere Kunstform ansprechen und einen Podcast, den ich das letzte Mal angeteasert habe, nämlich gemacht von einer Berliner Comicladenkette, wie ich jetzt erfahren habe. Also Kette sind
nicht die, wo du in Berlin warst, oder?
Doch, der grobe Unfug.
Ja, der grobe Unfug.
Und da habe ich ja schon erfahren, dass sie einen Podcast machen, nämlich den yaycomics.net/podcast. Podcast.
Klingt sehr grafisch.
Ja, genau. Und ich habe jetzt mir die, es sind 8 Folgen draus, glaube ich, und ich habe mir die ersten 3 angehört. Und? Ich bin begeistert. Ja. Ja, weil es ist ja immer ein bisschen kompliziert, wenn ein Geschäft dahinter steht. Mhm. Machen Sie es jetzt interessant oder ist das jetzt nur eine reine Werbeplattform? So in erster Folge gleich empfehlenswert, latschen Sie um den Laden mal herum und sagen so, okay, das bieten wir an und das ist unser Angebot und lokale Comics. Und ich bin ja zwar Comic begeistert, aber ich habe keinen Plan. Ich beschäftige mich jetzt nicht wirklich ausgiebig damit in der Recherche. Und dieser Podcast macht wirklich ein volles Angebot. Also zweite Folge, erzählen Sie dann auch viel, wie das bei DC und Marvel, diesen amerikanischen Comic-Verlagen, läuft mit den Releasen, wie zum Beispiel jetzt auch digitale Releases gemacht werden, dass zum Beispiel bei Marvel Comics auf der vorletzten Seite mit Digitalcode drauf ist, dass man sich das runterladen kann, das Comic, und dass man das automatisch beim Erwerb des Heftes hat, was den Nachteil hat aber, dass es auch um $1 teurer ist.
Okay, also du zahlst es mit auch.
Du zahlst es mit.
Auch wenn du es nicht möchtest, du
genau.
Automatisch dabei werden.
Ja, und bei DC macht das anders. Die haben eigene Enhanced-Versionen von ihren Comics. Die schauen ganz ein bisschen anders aus und legen halt, wenn du einen Dollar mehr zahlst, eben auch so einen Digitalcode bei. Kannst aber auch noch die Hefte alleine kaufen. Also das sind ganz interessant, dass sie darum erzählt haben. Eine andere Folge beispielsweise beschäftigt sich mit, da war eine Signierstunde im Comicladen mit Berliner Zeichner und Zeichnerinnen. Hat eine Typin, die zeichnet das, ich bin eh schon mal drüber gestolpert, Das Leben ist kein Ponyhof. Das ist so ein täglicher Comic-Strip mit 4 Bildern und sie ist eine ziemliche Nerdfrau. Also ich habe das letzte Comic handelt irgendwie, dass sie ihren Freund zur Gamescom mitschleppt und God of War mit ihr spielen möchte. Und er fliegt dann um, weil das ihm so blutig ist irgendwie. Und sie wird gebeten, keine Casual-Gamer mehr mit auf die Gamescom zu nehmen und so. Also wirklich lustig und sie erzählt halt, wie sie arbeitet und dass sie davon gern leben würde und was für Leute da auf diese Signierstunden kommen. Und die dritte Folge, die ich mal angehört habe, die war einfach geschichtlich interessant. Ich bin ein großer Fan, wie, glaube ich, viele, die Comics lesen, von The Watchmen, von Alan Moore. Das ist ein ganz berühmter Comic, der auch verfilmt wurde vor 3 Jahren und so. Und da haben sie eben erzählt, dass dazu jetzt ein Prequel rauskommt, wo jeder Charakter, der in diesen Watchmen vorkommt, noch eine eigene Serie bekommt und so. Und dann haben sie wieder Kunden interviewt beispielsweise, die erzählen über ihre alternativen Lieblingscomics, über einen gewissen Jason, habe ich gehört, der soll angeblich Comics malen, wie er hat es mit Filmen verglichen vom Kores Meki. Also wirklich ganz abstruser Humor. Also ich muss sagen, es ist bunt, es ist lustig und sie haben auch die Comic-Elemente eingebaut. Zum Beispiel bei der zweiten Folge, wie sie sich, wenn sie sich vorstellen, ist so Klatschen eingespielt. Oder sie sagen so, okay, und jetzt, das letzte Mal haben wir unseren Panic Room so hörtechnisch hergezeigt, jetzt gehen wir mal rauf zu unserem Hubschrauber-Landeplatz. Und dann gehen sie so trapp, trapp, trapp rauf und dann hörst du schon so Helikopter irgendwie. Also sie bauen dann immer wieder so kleine akustische Gags ein, sehr dezent. Man merkt natürlich, sie machen das mit Apple, welche Ich kenne die Signations irgendwie, das sind die freien von GarageBand, die Signations. Wirklich ein gut, lustig gemachter Podcast und hat mich wieder inspiriert, mehr Comics zu lesen und hat mir euch auf viele neue Aspekte hingewiesen. Also 2 Daumen rauf, hört es das an.
Cool.
Ja.
Passend dazu habe ich eine Meldung, nämlich unter singularityand.co.com. Ist eine amerikanische Organisation, die versucht, Rechte von alten Science-Fiction-Büchern zu kaufen, weil sie finden, das ist Kulturgut, die out of print sind und höchstwahrscheinlich, in dem Vergessen anheimfallen werden, speziell wenn schon ältere Science-Fiction-Bücher sind. Und die versuchen halt durch Spenden sammeln, pro Jahr wollen sie, glaube ich, ein Buch die Rechte kaufen und das dann als digitales neues Produkt wieder.
Wiederbeleben.
Ich habe leider nichts davon gelesen, ob das dann auch irgendwie unter einer freien Lizenz ist oder so. Deshalb hat es mich nicht so super interessiert. Aber ich glaube, an sich ist es ein lobenswertes Anliegen, wenn man versucht.
Ja, das zu bewahren.
Ja, und weil man auch von Science Fiction recht viel über den Zeitgeist mitkriegt zu der Zeit.
Hast du einen alten Science-Fiction-Klassiker, den du besonders magst, eigentlich aus den 70ern oder so?
Alt, das
oder
ist jetzt vielleicht Porto? Super peinlich, aber ich habe als Kind gern die Mark Brandis Bücher gelesen.
Ich kenn's nicht.
In der Bücherei, wo ich am Schulweg vorbeigegangen bin, hat es die gegeben.
Da haben
die alle der Reihe nach ausgeborgt.
Ist das sowas wie Peri Roda?
Ja, es ist ein deutscher Autor und man merkt, dass er mit der unabhängigen Gesellschaft zur Rettung Seebrüchiger zu tun hat. Die gibt es wirklich. Das ist sozusagen das Rote Kreuz von den Meeren. Die haben solche Seenotkreuzer und holen Schiffbrüchige raus.
Okay.
Und
interessant.
Das hat der damals übertragen halt im Weltraum. Die heißt dann dort DGZR, also zur Rettung Raumbrüchiger.
Schön,
und er ist auch der Captain von so einem Raumrettungskreuzer und fliegt damit immer herum und hat vorausgesehen, halt, also die Welt ist zweigeteilt in die Orientalische Republik und in die unabhängigen Staaten von Europa, Afrika und Amerika. Und da herrscht so eine Art kalter Krieg. Und mir haben halt gefallen die Parallelen immer zur Seefahrt. Also das war halt, das hat einen Navigator gegeben und die haben Probleme gehabt. Also sie haben nicht oft gegen Aliens gekämpft, sondern meistens gegen die Technik oder mit der Technik oder mit den Menschen und der Technik und so. Also den technischen Hintergrund hast du halt gemerkt und das hat mir sehr gefallen als Kind. Aber
schön, ja.
Aber die gibt es, glaube ich, noch. Also die sind noch
wird
nicht,
noch weitergeführt?
Nein, aber in Büchereien und so kriegst du es noch. Ja. Also man muss noch keine Gesellschaft gründen, um diese Bücher zu retten.
Ja, weil Barry Rodan wird ja noch weitergeführt. Das wird noch aktiv weitergeschrieben. Da habe ich, aber ich bin nicht sehr weit gekommen. Ich habe die ersten 6 Bände gelesen. Das hat mir sehr gedauert.
Diese fetten Silbernen mit dem Hologramm drauf.
Genau, noch die klassischen. Die sind bei uns zu Hause rumgelegen, haben meine Brüder wahrscheinlich irgendwann gelesen und ich habe es dann geerbt, hat mir getaugt. Aber ich bin dann verzweifelt an der schier unglaublichen Anzahl dieser Bücher. Ich habe da nicht weiterlesen können, weil es mich psychologisch fertig gemacht hat.
Wobei die Bücher sind ja schon die Luxusvariante. Die Puristen lesen ja die Hefteln.
Die Hefteln, ja. Also es gibt auch eine, oder so. Ja, es gibt eine sehr gute CCC-Folge dazu, wo einer sich ganz, ganz intensiv mit Barry Rodan und dessen Geschichte irgendwie auseinandersetzt und auch das Universum erzählt. Die haben ja auch sehr darauf geachtet, dass immer deutsche Ausdrücke genommen werden, Positronengehirn und so, halt diese Sachen. Hat mir schon sehr getaugt. Ist halt damals auch sehr viel Kalter Krieg eingeflossen in die Geschichte.
Johnny, hast du etwas? Du hast da etwas zwischen Trapwire und Dienst Anonyser Zusammenhang. Dein Laptop ist
dunkel. Das war interessant nämlich, weil es war ja vor kurzem erst in den Medien der Dienst Trapwire.
Ja, was tut denn da?
Durch Wikileaks ist es aufgekommen. Wikileaks hat ja E-Mails veröffentlicht, die von Trapwire, der Organisation und anderen Behörden oder Kunden halt, glaube ich, hab's immer so ganz im Kopf. Jedenfalls Trapwire ist so eine Software oder ein Dienstleister, der Informationen zusammenführt und Profile erstellt, also so richtiger Geheimdienst-Traum-Ding.
Halt. Profile.
Profiling, genau so ist das Wort. Und halt so den gläsernen Bürger quasi noch, also der Regierungen und andere Kunden unterstützt aus verschiedenen Quellen.
Also wenn dein Geheimdienst lauter Flaschen sind, kannst du bei dem die Dienstleistung kaufen?
Genau, denke ich.
Und ich
als Geheimdienst hab selber nicht das Know-how, dann gehe ich zu Trapwire und die machen
das. Ich habe jetzt den starken Verdacht, dass Österreicher Kunde ist.
Outgesourced.
Und genau, Trapwire gehört einer Firma, deren Name ich jetzt nicht genau im Kopf habe. Und zu denen gehören aber andere Firmen. Das ist ein größeres Firmenkonsortium oder Geflecht. Und da habe ich jetzt einen Artikel gefunden, den mir verlinkt, wo sich jemand die Mühe gemacht hat, das Ganze genau anzusehen und dann festgestellt hat, dass Anonymizer.com, das ist so ein Anonymisierungsdienst, wo man, ich glaube, im einfachsten Form kann man nur anonym browsen, das wird sogar umgeleitet über deren Seite. Dass
ist
man
das nicht der propagiert wird von den USA für Iran und so?
Ich bin mir ganz sicher, ob das der. Da habe ich zu wenig Info, aber das ist auf jeden Fall so ein Anonymizer-Dienst und der dafür wirbt, dass man eigentlich mit, also für Aktivisten und andere Menschen, die ich verfolgt werde.
Für Menschenrechtler.
Und das gehört eigentlich alles zum selben Konsortium. Also dasselbe Firmengeflecht. Und wenn man sich, und nicht nur das, zum Beispiel sie dieselbe Firma oder dieselbe Firmengruppe ist auch verantwortlich für Transponder-Systeme und Zutrittskontrollsysteme, wie zum Beispiel die Oystercard in London, kommt auch von denen. Also dieses,
Wer
es nicht kennt, das ist dieser drahtlose Zugang zu den U-Bahn. Also dass man, da hat man kein Ticket, sondern man nur so einen kleinen Chip, den man in der Brieftasche hat und einfach nur vorbeigehen muss und das Drehkreuz geht auf.
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, machst du dir Sorgen, ob es eine Firma, die sowohl Anonymizer-Software verkauft, als auch Überwachungssoftware, ob die da keinen Interessenskonflikt hat?
Nein, ich glaube, das ist eher Interessensübereinstimmung.
Das passt aber gut.
Ich meine, sie haben
so Synergieeffekte.
Genau, Synergieeffekte. Das Wort
nicht mehr. Stell dir mal vor, eine Regierung, die nicht überwacht, der kann es auch nicht den anonymen Anonymizer verkaufen. Den Anonymizer. Habe ich es jetzt? Ein Radler und ich bin schon sprachunfähig.
Oder auch das. Ich meine, diese Zutrittskontrollsysteme, bei der Wiener U-Bahn ist es ja noch relativ schön, da muss man nichts herzeigen oder man kann einfach reingehen.
Wenn man ein offenes Zutrittssystem.
Genau, aber wenn du so ein geschlossenes System hast und noch ein elektronisches, dann kannst du ja sehr leicht, auch wenn du jetzt nicht weißt, wer die Person ist, oder du kannst einfach die Bewegungen verfolgen.
Checken von dort
her, Der geht bei der U-Station rein, dort raus. Und wenn es auch alles von derselben Firma kommt, ich meine, mache ja nichts unterstellen.
Ja, aber
schöne Synergieeffekte.
Trifft sich ja allzu gut.
Also man sollte halt sich überlegen, besonders wenn man so Anonymisierungsdienste nutzt, wer betreibt die, mit welchen Interessen betreibt die jemand. Und als Geheimdienst wäre es eigentlich die beste Idee, sowas aufzuziehen. Weil
dann ja, eigentlich schon so als Honeypot irgendwie.
Ins Netz also zu hängen. Mein Plan ist ja total anders. Ich werde meinen Google Location, heißt, na, Google Latitude Account veröffentlichen.
Okay. Ja.
Dadurch weiß wirklich die ganze Welt immer, wo mein Handy ist. Mhm. Und dann werde ich so einen Kult starten, dass Jugendliche einfach Handys tauschen.
Ah, jeder kriegt das andere Handy.
Und dann habe ich das perfekte Alibi, weil Google Latitude weiß, dass mein Handy gar nicht am Tatort war.
Ja. Aha.
Mhm. Und wenn man so das über Jahre lang macht, hat man die Stasi dann so in Sicherheit gewogen, dass die sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass man sich ohne sein Handy noch bewegt. Ne?
Der geniale Plan, aber das mit dem Handy tauschen, ob das die Jugendlichen so gerne machen.
Ich glaube, es geht einfacher, wenn man sich, man kann ja beim Handy kannst du für, bei den Entwickleroptionen einstellen, allow mock locations, also erlaube gefakte Locations. Okay. Das ist nämlich für die, wenn du ein Entwickler bist, der so location-basierte Apps baut, musst du irgendwie testen auch können. Und ohne, dass du da am Schreibtisch aufstehen musst und jetzt irgendwo hingehen mit dem Handy, kannst du quasi so dem Handy vorgaukeln.
Das ist aber super. Gibt es eigene Apps dafür, die das schon...
Nein, glaube ich nicht, aber es gibt eine API.
Schade. Und ich hätte also gerne, sonst ich twitter jetzt nur noch vom Himalaya aus. Also von der Bergspitze.
Zum Beispiel, ich hatte ja bei einem früheren Handy so einen schlechten Internet-GPS-Empfang und habe dann auf eBay so einen billigen externen Bluetooth GPS-Empfänger gekauft, also okay. Nur fürs Autofahren eigentlich. Mhm. Und der hat, also Android unterstützt ja von Haus aus nicht externe GPS-Empfänger, aber der, also ein Entwickler hat dann eine App geschrieben, die dann mit Bluetooth mit diesem Empfänger kommuniziert und dann diese Entwicklerschnittstelle, also du musst diese erlaube gefakte Locations aktivieren und der hat dann im System quasi die Information von dem externen GPS runtergejubelt und fast alle Apps haben damit funktioniert. Also das nur die Daten, wenn eine App diese Detaildaten, wie welcher Satellit ist das jetzt und so weiter und die Signalstärke des Satelliten, das kann diese Schnittstelle nicht faken.
Alle Informationen kannst du nicht durchschieben.
Nur die Latitude, Longitude halt reingeben. Und aber wenn du jetzt eine App hast, die einfach das plausibel, eine plausible Bewegung
dann müsste ich nicht einmal Handy tauschen.
Genau. Natürlich der Netzbetreiber, der weiß ja trotzdem, wo du bist, weil die Sendezelle ist ja...
Bei Handytausch aber nicht.
Bei Handytausch ist wirklich...
So schau, ich könnte Arbeitsplätze schaffen für Leute, die jetzt mein Handy spazieren tragen. Ne?
So wie Dog-Sitting. Habt ihr jetzt schon länger ausprobiert
ich
eigentlich?
Ich hab's schon lange offen, ja.
Okay, verstehe. Und wen hast du drinnen? Wen siehst du jetzt noch?
Ich sehe drei Leute, glaube ich, die ich seither auch nie getroffen habe. Okay. Nein, das stimmt nicht. Einmal habe ich wirklich in einem Kino habe ich jemanden getroffen aufgrund von Latitude.
Ah, nett.
Aber wahrscheinlich hätten wir uns auch so gesehen. Also
okay.
Ja, aber es war halt lustig.
Ja, ich habe es 14 Tage mal andreht gehabt und dann mit jemandem anderen und dann haben wir gesehen, dass wir, ich weiß nicht, 14 Tage lang da zu Hause gesessen sind. statischen
Zählen. Ich finde, das so Lustigste prickelnd. Daran ist eigentlich die Selbstauswertung, dass du siehst, wie viele Kilometer du wirklich gehst am Tag und so und ob es sich auszahlen wird, eine regional Bahnkarte zu kaufen oder sowas.
Ui, wir werden wieder so Google-lastig. Ja? Datenkrake.
Ich habe es persönlich jetzt auch schon lange, und, aber nur mit meiner Familie. Also ich wollte jetzt niemanden extern und das ist schon eine nette Sache, weil wir alle in verschiedenen Städten arbeiten. Also zumindest nicht alle, aber zumindest halt, ich weiß, jetzt ist mein Bruder zu Hause, also meine Schwester in Wien und so weiter. Und
hast du dann, kriegst du dann einen Näherungsalarm? Schwiegermutter nähert sich unter 50 Kilometer Zone oder so?
Nein. Das ist nicht dabei.
Ja. Sehr gut.
Andererseits, ja, es ist auch nicht gut, weil dann kommuniziert man weniger anders, weil dann weiß ich es. Aha. So hätte ich angerufen.
Ja, machen wir den Sack mit Google zu, aber eins würde ich noch gerne besprechen, weil ich drüber gestolpert bin. Es wird eine Play Store Prepaid Google Karte geben. Was für mich interessant wäre, leider noch nicht, es wird es erstmal für Amerika geben, wäre aber eigentlich, würde ich sagen, für Europa viel interessanter, weil hier die Kreditkarte einfach nicht so verbreitet ist wie in der USA. Also für mich, also wenn sie mir die in die Hand drücken, das wäre die erste Möglichkeit, mir Kohle aus der Tasche zu ziehen. Das würde ich mir einfach
zum... Mit einer Prepaid-Card würdest du das machen?
Auf jeden Fall.
Das ist anonym und risikofrei.
Weil das jetzt sieht man ja schon, diese iTunes-Karten sind selbst beim Spar erhältlich und in unseren Supermärkten, also das haben sie ziemlich gut ausgebaut. Wenn ich das irgendwo bekommen würde, würde ich mir einfach einmal 10 Euro schnappen und dann ordentlich einmal ein paar Apps shoppen gehen. Also ich würde das gerne machen, aber ja. Also mit Kreditkarte ist bei mir keine Chance, das ist einfach, das mache ich nicht.
Apropos Apps shoppen, da fällt mir wieder ein kleine Erfahrungsbericht ein. Ah. Jetzt war ich ja ein paar Tage, also ich hatte ja mein Handy, aber jetzt da wegen Wochenende keine SIM-Karte, also noch kein Internet. Mhm. Und habe nur das Gerät zugenutzt und dann mal
dachte, was hast du eigentlich machen können,
nur mit dem Gerät? Musik hören zum Beispiel. Ja. Und ich habe mir damals, auf der, also wieder schon ein paar Jahre her, als das Sortiment noch kleiner war, die Auswahl, da gab es noch nicht so viele gute Player und ich habe mir damals einen gekauft, war super zufrieden und dann habe ich jetzt mal 3 Tage kein Internet am Handy. Und ich sitze im Zug und möchte nur Musik hören, verweigere das Ding seinen Dienst, weil es sagt, es kann nicht mit dem Lizenzhörer Kontakt aufnehmen, diese App wird beendet.
Okay.
Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ich bin einer der Kunden, der extra dafür zahlt und die Pro-Version kauft, und weil ich es gut finde und, weil und dann na, sieht mir das Ding im Nachhinein quasi die Nutzungsrechte weg, weil es...
Was da würde mir...
Ja, F-Droid.
Ja. Danke, danke.
Alles klar, ja, ist ärgerlich. Ja, das ist auch so,
ist ich meine... Nervereien. Ich meine, natürlich...
Du hast das nicht umsonst gemacht, Johnny. Dadurch, dass du darüber redest, ersparst du vielen anderen dieses Schicksal und trägst dazu bei, dass andere Leute, die noch nie drüber nachgedacht hätten, jetzt den Wert von freier Software schätzen.
Ja, wenn das der Beyond-Bot mit die Zornesröte ins Gesicht steigen. Schnell runterfliegen, die App
ist... Nee, ich müsste quasi nur kurz wo online gehen, damit er den Lizenzschlüssel wieder prüfen kann, damit er wieder die nächste, ich weiß nicht, wie lange wieder funktioniert.
Stell mir das so herrlich vor, wenn du in der ÖBB bist und sonst so irgendwann gehst, der neben der Zeitung liest und sagst, bitte, junger Mann, würden Sie mich kurz mit Ihrem Handy ins Internet lassen, damit ich neben Ihnen nervige Musik hören kann, während Sie versuchen, Zeitung zu lesen. Sie fahren auch nach Innsbruck, oder?
Wir haben viel Zeit miteinander.
Ja, genau. Wir beginnen einer wunderbaren Freundschaft.
Oder auch nicht. Ja. Dort ist der Notausgang. Und hier kann man die Scheibe schlagen.
Na gut, habt ihr noch Meldungen?
Ja, ja,
zu
ja.
Zu meiner Politabschlussmeldung.
Wie kannst du eben gleich machen? Wir können noch mal kurz zurückhupfen. Ich wollte nämlich noch erzählen, ich habe mir angeschaut und überhaupt, ja, ich wollte über Science Fiction aus den 70ern reden, wir haben
bitte,
ja schon vorhin gemacht. Genau, richtig. Ich habe mir vorgestern angeschaut einen Film namens Zardox.
Zardox.
Also Zardots mit Z geschrieben am Anfang und am Ende. Ist ein Film aus dem Jahre 1974 mit einem jungen Sean Connery mit einem Hulk Hogan-esken Schnauzbart und der hauptsächlich in roter Unterhose mit Patronengürtel und Knarre auftritt irgendwie und langem Zopf. Ist ein 70er Jahre LSD-Traum von einem Science-Fiction-Post-Apokalypse-Film. Ja, das habe ich mir angeschaut und habe mir dann gedacht, ja, vielleicht könnte man ja über die Science-Fiction der 70er ein bisschen reden. Der Zardos ist, ja, ich meine, ich wollte mir eigentlich, wir haben uns vorher schon einen Film angeschaut in der WG und dann habe ich nachher, hat er noch so angefangen zu spielen. Ich wollte eigentlich schon schlafen gehen und dann habe ich nur die ersten Sätze gehört. Der Film beginnt mit dem Satz, The gun is good, the penis is bad. Das ist. war ich so baff in dieser bizarren Welt irgendwie. Es geht darum, dass auf der Erde ist irgendwie alles verwüstet und es gibt einen Orden, der einen Steinkopf anbetet und die werden eben weg von der Sexualität nur zu Knarren und müssen die anderen Bewohner der Erde unterdrücken. Und die sollen
die, was
dann
noch Sex haben.
Was ist, ja, ich weiß nicht, das Sex-Thema wird dann auch öfters Ding. Es schaut sich zwischendurch auch an, ein bisschen wie eine 70er-Jahre-Sektenverfilmung, weil er kommt dann, er steigt in diesen Steinschädel, versteckt er sich drinnen, entdeckt er, dass da ein Mensch drinnen steckt, den erschießt er gleich einmal und dann kommt er zu der Obermacher-Check-Gesellschaft, der Ewigen irgendwie, die eben die Leute auf der Erde ausnutzen. Und dort wackelt er selber als Sklave rum und ja, das muss man sich anschauen. Am besten nicht alleine, am besten vielleicht mit einem kühlen Bierchen in der nicht Hand und so. Ja, und dann hat man schon jede Menge Spaß. Man braucht auch ein bisschen Sitzfleisch. Die 70er Jahre sind ja durchaus anstrengend. Und hat aber diese, ich weiß nicht, in den 70er Jahren hat man diese, also jetzt wird das unter Retrofuturismus gern zusammengefasst. Damals hat man noch versucht, futuristische Gegenstände mit durchsichtiger Plastikfolie und anderen Utensilien abzubilden. Und ich fand das eigentlich immer wieder erfrischend. Also es gibt ja Spitzenfilme. Ihr habt ja Barbarella beispielsweise gesehen.
Ja.
Mit Jane Fonda. Nein, genau.
Okay. Ist auch ein... Du hast nicht Barbarella gesehen.
Nein.
Ja. Befehl, ja.
Sofort anschauen.
Sofort,
kommt auch in dieser Klasse rein, auch sehr spacige.
Sie hat extrem, glaube ich, in Italien gedreht worden, Barbarella.
Mhm.
und sehr schöne Ausstattung, so richtig, also in Studios gemacht, so fremde Planeten, wo so weißer Kunstnebel wabert und so. Mhm. Und berühmt dafür, dass sie anscheinend kein Geld gehabt haben für so Raumschiff-Effekte, deshalb siehst du eine Lavalampe von Großschirm projiziert. Das ist der Weltraum.
Der war aber das vorbei.
Der war aber, ja.
Auch diese 70er Jahre Videotricks, traumhaft. Es gibt ja auch noch Darkstar, ist ja auch ein absoluter Klassiker, der erste John Carpenter, den hat er noch gedreht, mhm, als er auf der Filmuni war. Es gibt so die Urban Legend, ich weiß aber nicht, ob sie stimmt, dass später, als er den Film haben wollte, hat es die Uni nicht rausgerückt und er ist dann wirklich dann ins Archiv eingebrochen und hat diesen Film rausgeholt. Wenn nicht wahr ist, ist es gut, ist es trotzdem eine hübsche Geschichte. Ist auch ein Spitzenfilm, geht es um die Langeweile, die man beim Raumfahren haben. Also sie sind irgendwie so Sternenzerstörer, müssen irgendwie so Sterne, die auf die Erde fallen können, irgendwie zerstören. Und ja, die haben irgendwie ein Weltraum am Monster, da tritt auf. Das ist ein roter Plastikball, wo sie irgendwelche Quasten dran geklebt haben und so. Also wirklich super bizarr. Und ja, ich finde diese, also in den 70er Jahren hatte man noch irgendwie, das war die richtige Mischung, glaube ich, aus noch nicht so die technischen Möglichkeiten einerseits, also diese Star Trek Feelings von der ersten Originalserie, mit einem guten Schuss LSD auch drinnen natürlich wahrscheinlich damals, weil der Plot, die gehen halt ziemlich wahnsinnig ab und ja. Finde ich
also spitze. Du kommst auf deine Rechnung bei
70er. Ja, ich werde jetzt weiter schauen. Ich habe jetzt noch einen gehört auf einem anderen Podcast, der Krieg der Eispiraten.
Ja, der ist super.
Ja, da verlassen wir die schon in die 70er, ich glaube, das ist 80er.
Ist
das
gut? Ist das gut? Ich, ja, super, ja.
Ja?
Als Kind, da sind wir als Volksschüler, glaube ich, immer vorher, da hat es am Karlsplatz in der Passage einen Fernseher gegeben.
Okay.
Und da liefen die ganze Zeit Trailer von Kinofilmen.
Mhm.
Und wir als Volksschüler, als kleine Gstermis, haben uns diese Filme natürlich nie anschauen dürfen, viel zu alt und so. Aber wir haben uns die Trailer anschauen können. Da vorne geguckt und so. Also super.
Ja, also der steht noch auf meinem Menüplan. Und einen, den ich vielleicht noch empfehlen kann, der absolute Trash ist, wo aber der große The Hoff mitspielt, nämlich Star Crush.
Star
Crush ist auch 70er Jahre und spielt eben der Michael Knight Darsteller, wie heißt er?
Der Hasselhoff.
Hasselhoff, genau, der Hoff.
Jetzt
genau.
Ich sicher, ob du
Hasselhoff, den meine ich eben, den Hasselhoff. Und spielt einen jungen Sternenprinzen irgendwie im schnöseligen Outfit. Ja, das ist sehr skurril auch anzuschauen und handelt auch, weiß ich nicht. Das ist halt super trashig, auch über ein Pärchen, das auf der Flucht ist vor der Polizei und dann machen es aber irgendwelche abstrusen Abenteuer, durchleben sie da. Ja. Also mehr Sci-Fi aus den 70ern. Ich werde da dranbleiben. Also ich weiß nicht genau,
ob so. Hast du da dann einen Dealer, der dich mit solchen Sachen versorgt? Hast du da wieder ein Filmfestival im Park in der Nähe?
Sollte
oder
ich
so?
Bald wieder.
Oder apropos, gehst du in die Bücherei und holst dir die
ich
dort?
Ich recherchiere mal und dann frage ich im Freundeskreis, gibt es einige Science-Fiction-Fans und
das wird dann rumgereicht.
Das wird dann rumgereicht, diese Filme. Genau, das kann man machen. Muss man vielleicht sich anschauen. Ja, Science-Fiction-Festival, das wird noch fehlen. Ha? Ein Horror-Festival haben wir, das Slash-Film-Fest. Das
kommt,
ist immer gut
besucht.
Das kommt dieses Jahr wieder, ja. Und ja, apropos Festival. Anime Night.
Ja.
Diese
ja.
Woche, 24. Also bis 26.
Sollten wir vielleicht so eine Expedition machen wieder.
Soll ich das Mikro
in der Ringwelt.
Ja, wenn du mitkommst, Thorsten, dann wahrscheinlich kommen sogar nämlich auch Interviews raus, weil ich bin ja immer ein bisschen...
Damit das nicht so fad ist, du könntest Mikro jetzt einen Höreraufruf machen, dass du sagst, wir Biertaucher würden uns freuen, wenn sie dort und dort sind.
Ja, das soll ich mal
probieren. Ja, mach.
Wir Biertaucher. Ja, wir sind auf den Anime Night, kommt es auch hin und das wäre doch lustig. Dann können wir dort abhängen und was anschauen. Also ich war ja letztes Jahr dort und habe damals begeistert erzählen. Es ist riesig groß. Ich glaube, es ist wieder auf der TU, bin mir aber nicht sicher. Ich habe den Link, ich habe mir die
Location. Du ziehst in die Shownotes dann rein.
Ich tue in die Shownotes
rein. Und in den Kalender vielleicht.
Genau. Vielleicht für die Hörer, die es nicht wissen, Anime Night ist eine jährliche Veranstaltung, die schon seit geraumer Zeit, also das erste Mal war ich vor 5-6 Jahren, und beschäftigt sich mit japanischer Kultur in Form von Mangas und Anime. So war es zumindest am Anfang. Jetzt ist ganz viel, die letzten Jahre ist es immer größer geworden. Letztes Jahr war ich deswegen auf der TU und ganz viel Cosplayer natürlich, Leute, die sich sehr aufwendig verkleiden, ist dazu gekommen. Und es war der Go-Club dort beispielsweise oder auch ein
die Star Wars-Typen Video, sind ja immer dort, ne?
Genau, und die Videospielabteilung hat es gegeben. Ja. Die haben da ein richtiges Street Fighter-Turnier gemacht gegen deutsche Spieler und so. Also man muss hinschauen und am besten noch vorher die Augen eintropfen, weil die ganzen Anime-Figuren und so ist der komplette visuelle Overflow.
Ist aber nicht aus. Die Woche da. Wann ist das?
24. bis 26.
August.
In der TU, ja.
Also das ist jetzt im Sommer.
In der TU, ja.
Ja, dann hin mit uns, ne?
Hin mit uns. Habe ich hier geschrieben, oder? Ja, das habe ich im Thema.
Freitag bis Sonntag.
Ja, da muss man doch hin.
Ja, super, super. Okay, also wir werden reporten.
Ja.
Gut, dann habt ihr noch was?
Nö, ich weiß von mir nichts mehr. Von Andreas? Oder?
Ah, natürlich. Ja, das sollte man noch bringen. Also eine Bitcoin-Story vom Andreas, aber nicht den Bitcoin-Andreas. Andreas aus Berlin. Es gibt jetzt einen neuen Anbieter, ich glaube, der nennt sich BitInstant oder so, eine Firma.
Bitcoin-Kreditkarte.
Das ist eine Kreditkarte, die man mittels Bitcoins aufladen kann und dann in Geschäften bezahlen kann. 1%, wenn man es auflädt, glaube ich, wird mitgeschnitten. Und wenn man es sich bei einem Geldautomaten in Geld umtauscht, dann wird $1,5 gehoben. Es wird im Artikel erwähnt vom Spiegel, dass es nicht der erste Anbieter ist. Es gibt schon andere. Allerdings kennt man von dieser Firma die Namen der Betreiber. Der Sitz ist in Amerika und das schafft Vertrauen. Die anderen, das haben sie eh geschrieben, da ist der Firmensitz zum Beispiel auf den Virgin Islands. Ist halt die Frage, ob man da genug und, Vertrauen rein investiert. Und großer Pferdefuß,
man kriegt das nur, wenn man sich anmeldet mit echten Namen. Ja. Also der ganze Sinn von Bitcoin, dass du anonymes Geld hast, ist dadurch praktisch ausgehebelt.
Naja, das ganze Sinn. Der Link ins Real, also ins bestehende.
Das könnte das die Bitcoins populärer machen.
Genau. Es ist ja nicht nur ein Grund, dass man anonym Geld verwenden kann. Also
ja, Bitcoins. Prinzipiell ist es ja, ich meine, anonym muss man vorsichtig.
Also es ist ja pseudonym eigentlich, weil wir es ja nicht. Alle genau. Transaktionen sind öffentlich.
Ja, also die Transaktion kannst nicht.
Und.
Ja. Ist auf jeden Fall interessant. Also. Vielleicht Bitcoin Andreas, wenn du das hörst, dann poste uns vielleicht auf Google Plus oder so, was du von dieser Firma und von
Bitcoin
dieser Kreditkarte
hältst. Bitcoin macht übrigens demnächst im MetaLab wieder also Bitcoin Austria ein Treffen, ich glaube im Anfang September.
Mhm.
Und ich werde schauen, ob ich hingehe.
Also, sehr gut.
Ich kann es auch nur empfehlen, anderen Biertauchern oder auch nur am Rande an Bitcoin Interessierten sind immer, also was ich so mitgekriegt habe, haben die immer im MetaLab nachher Mordsgaudi, die cool. Bitcoiner sind alle sehr aufgeregt und trinken Bier und freuen sich und so und jeder hat tolle Projekte.
Geselliges Volk.
Geselliges Volk, die Bitcoiner, ja.
Bitcoin macht gesellig, so soll es sein.
Ja.
Na so, gut, jetzt aber. Damit sind wir fast am Ende dieses Biertaucher-Podcasts angelangt. Ich mache jetzt die, wie heißt das, Schlussleitung? Schlussüberleitung, nämlich
Epilog.
Ich bin Anrainer des Augartens, also ich wohne in Augartennähe, das ist ein riesiger Park im zweiten Bezirk in Wien, ehemalige Jagdgründe des Adels. Und dieser Augarten beherbergt unter anderem die Wiener Sängerknaben und der ganze Park ist natürlich geschützt. Und die Wiener Sängerknaben haben es geschafft, einen sogenannten Konzertkristall bauen zu lassen auf einer bisher unverbauten Augartenfläche, was die Anwohner des Augartenspitzes, das ist die bei der U2-Station Taborstraße, sehr erbost. Weil dadurch ihr ein Stück Augarten weggegangen ist. Ja, das ist gleich daneben im Filmarchiv Austria. Es haben auch letztes Jahr, war das glaube ich, die Besucher des Sommerkinos dann diese Augarten-Baustelle besetzt und so.
Sehr
war
gut.
Dann monatelang besetzt und ja. Auf jeden Fall, jeden Donnerstag, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, gibt es dort eine Art Mahnwache, also eine angemeldete Demonstration. Und ich habe letzte Woche eine Vorsitzende des Vereins, die organisiert, interviewt. Und sie habe sie einfach gefragt. Also ich muss gleich dazu sagen, ich war sehr parteiisch und man merkt mir bei den Fragestellungen meine Sympathie für die Sache an. Das Interview hören Sie jetzt gleich im Anschluss und es sind auch die Links in den Shownotes.
Gut.
Sehr gut.
Ja.
Damit.
Fein war es wieder.
Jo, ich freue mich, dass ich wieder da bin.
Ja,
wir uns auch
zurück,
Johnny. Bleibst du jetzt da, oder?
Ja, also jetzt im Moment wird es mir bald mit der Nacht kalt werden, aber nächste Woche.
Also, nein, sehr gut, ja.
Ich werde nicht
ausharren. Bloß nicht.
Martin, Kaffeeröster, Vegetarier, Meier lässt sich entschuldigen, er wird auch nächste Woche, glaube ich, noch nicht da sein.
Okay. Na dann, bis nächste Woche in alter Frische und bis dann. Ciao.
Also grüß Gott, Sie sind die Frau?
Monika Rösler vom Verein Freunde des Augartens.
Und können Sie unseren Hörern sagen, was Sie hier vor dem noch nicht ganz fertigen Konzertkristall tun mit dem Infotisch?
Wir halten hier wöchentlich an Donnerstagen von 17 bis 19 Uhr politische Kundgebungen ab, wo wir interessierte Passantinnen und Passanten informieren, was es außer der Werbung, die die Bauwerber und Bauträger der Konzerthalle ohnehin machen, was es zu dem Thema zu sagen gibt. Vor allem, dass es nicht rechtskonforme Bescheide gibt, auf denen diese Bautätigkeit aufgebaut wurde.
Sagen, dieser ganze Konzertkristall von den Wiener Sängerknaben, der ist eigentlich ein illegales Bauwerk, verstehe ich das wieder richtig?
Nein, das ist rechtlich sehr diffizil. Mhm. Nicht rechtskonform ist der Fachausdruck dafür. Okay. Nicht rechtskonform bedeutet, das Denkmalamt musste aufgrund des Bundesdenkmalschutzgesetzes befragt werden, ob es das Bauen eines solchen Gebäudes hier überhaupt gestattet. Es hätte diese Bautätigkeit nicht gestatten dürfen, weil der Augarten als Ganzes seit dem Jahr 2000 unter Denkmalschutz steht. Nicht nur Gebäude, nicht nur die ihn umgebende Mauer, sondern auch die Gartenflächen. Also jeder Quadratmeter Gartenfläche.
Also genau der Grund, wo jetzt der Konzertkristall drauf gebaut wird.
Mhm. Und es war so, dass, der Bauwerber ist jetzt, ich verwende den Ausdruck Partei, weil er, wenn man nur dann das veranschaulichen kann, was da gespielt wird. Die eine Partei sind die, die den Antrag gestellt haben. Das ist der,
die hier bauen wollen.
Die hier bauen wollen, das ist der Verein Wiener Sängerknaben, ein privater Verein. Und die andere Partei ist das Bundesdenkmalamt selbst.
Die hätte es verhindern können.
Die hätten sagen können, nein. Das wurde zunächst, man hat mit unfairen Mitteln versucht, eine Einwilligung des Bundesdenkmalamts zu erlangen, schon zu einer Zeit, als noch Präsident Rizzi Chef des Denkmalamts war. Okay. Nur diesem Denkmalamtspräsidenten hat man gesagt, es ist Bedarf an Probenräumen. Und Probenräume sind natürlich, haben nicht die Dimension, die dieses jetzt hier bereits in Beton gegossene Bauwerk hat. Probenräume, und er hat versucht, eine Lösung dafür zu finden. Er ist dann frühzeitig in den Ruhestand getreten, oder man hat ihm nahegelegt, in den Ruhestand zu gehen. Und seine Nachfolgerin, die aktuelle Präsidentin des Denkmalamts, hat dann sich müssen damit herumschlagen, dass die Bürgerinitiative das Schleifen des sogenannten Pförtnerhauses, das ist ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, und der Augartenmauer bekämpft hat, mit demokratischen, legalen Mitteln bekämpft hat.
Das war ja besetzt, ne?
Das ganze Areal. Das waren auch politische Kundgebungen. Es ist dennoch dazu gekommen, dass eine Baugenehmigung erteilt wurde, obwohl der Denkmalamtsbescheid, auf dem das alles aufbaut, eben nicht rechtskonform ist. Warum nicht? Weder die Anrainer noch andere Bürger haben eine sogenannte Parteistellung in dem Verfahren vor dem Denkmalamt.
Das heißt, das machen sich jetzt nur das Denkmalamt und der Bauwerber unter
genau. aus. Aber der Landeshauptmann hat Parteistellung.
Also der Wiener Bürgermeister.
Ja, aber nicht als Bürgermeister, sondern als Landeshauptmann. Das ist im Denkmalschutzgesetz ganz genau geregelt. Wir haben ihm das mehrfach schriftlich zur Kenntnis gebracht. Er hat bis heute nicht darauf reagiert. Also seine Aufgabe.
Sind die Sängerknaben wichtiger als die Bäume? Ne?
Ich bin gar nicht so sicher, dass ihm die Sängerknaben, also die Kinder, wichtiger sind. Vielleicht ist ihm seine Beziehung zu einem alten oder langjährigen politischen, unter Anführungszeichen, Freund, nämlich dem jetzigen Präsidenten des Wiener Sängerknaben.
Okay, hat er
das ist der Herr Nettig. Der Herr Landeshauptmann hätte die Pflicht, sich zunächst einmal den Bescheid zustellen zu lassen. Also das läuft alles unter nicht rechtskonform. Es wurde ihm der Bescheid niemals zugestellt. Man hätte ihm den Bescheid zur Kenntnis bringen müssen, ganz offiziell. Man hat
Sie haben das ja auch versucht, also
diesen Bescheid
aufmerksam gemacht.
Ja, mehrmals, schriftlich, nachweisbar. Also wir haben.
Also er kann sich nicht ausreden, dass er davon nichts gewusst hat.
Nein. Kann auf keinen
hat er
Fall.
Amtsweg verstopft.
Es ist wahrscheinlich eine einfache Lösung, mit Scheuklappen durchs Leben zu gehen und sich zu sagen, irgendwann werden die schon Ruhe geben.
Ja. Mit die meinen Sie jetzt die Freunde des Orkartens?
Nicht nur, sondern auch das Josephinische Erlustigungskomitee und viele, viele andere Menschen. Denn diese 15.000 Unterschriften unter die Petitionen gegen die Verbauung des Augartens sprechen eine deutliche Sprache. Es handelt sich da nicht um das, was man ursprünglich behauptet hat, dass es nur um eine Handvoll Anrainer geht. Also Anrainer sind drei Häuser, die überhaupt in dem Bauverfahren als Anrainer oder als Nachbarn Parteistellung hatten. Im Bauverfahren, nicht im Denkmalschutzverfahren. Die können nicht 15.000 Unterschriften zustande bringen. Also der Protest gegen die Verbauung des Augartens ist auf einer sehr breiten Basis gelagert und er wird nicht aufhören. Denn dass, wenn ein Unrecht unter Anführungszeichen fortgeführt wird und man im Nachhinein so tut, als hätte man alle gesetzlichen Bedingungen erfüllt, dann schläft das einerseits ein unter Umständen, wenn nicht daran erinnert wird, dass es immer noch Unrecht ist, egal ob der Bau jetzt am 9. Dezember eröffnet wird, egal ob er wirtschaftlich gut oder schlecht florieren wird. Es wird so sein, dass weitere Bauwerke, die genauso nichts im Augarten verloren haben wie diese Konzerthalle, es werden weitere Bauwerke kommen. Das nächste ist ein Projekt, das auch schon seit vielen Jahren immer wieder hervorgeholt wurde. Ich glaube, der Mietvertrag stammt aus dem Jahr 2002. Er betrifft die beiden Flaktürme. Und jedes dieser Projekte zieht Verkehr an.
Würde den Augarten ein bisschen kaputt machen?
Würde den Augarten zunächst einmal durch die Bautätigkeit an sich. Es ist kein Erholungsort mehr, es ist kein Ort der Ruhe und des Abschaltenkönnens für alle Gesellschaftsschichten, für alle Altersstufen. Es ist einfach so, dass dieses immer wiederkehrende daran erinnern, dass es hier nicht mit Recht zugegangen ist, eine Aufgabe, die wir uns gestellt haben und die wir auch durchführen. Die
führen Sie ja hier in Ihrer Freizeit
so weit
durch, niemand bezahlt Sie zum
Hierstehen. So ist es. Mit demokratischen Mitteln, das sind polizeilich angemeldete Kundgebungen.
Das heißt, wenn ich jetzt meine Solidarität zu Ihrem Verein oder zum Augarten ausdrücken will, könnte ich jeden Donnerstag hierher kommen am Abend?
Ja, oder hier und da am Donnerstag hierher kommen.
Was kann ich jetzt machen, wenn ich in Wien wohne und vielleicht nicht so nah beim Augarten wohne, aber mich das Thema trotzdem interessiert? Vielleicht habe ich einen anderen Park, dem es auch demnächst so gehen wird. Wie könnte ich jetzt Ihren Verein unterstützen oder ein Zeichen setzen, jetzt abgesehen von meiner Wahlentscheidung, dass ich sage, na, das ist nicht mit rechten Dingen zugegangen, ich möchte eigentlich nicht, dass jeder Park politisch planiert werden darf. Kann man sie auch anders unterstützen als Verein?
Wir haben auf unserer Website www.baustopp.at eine Liste von politischen Mandataren, Mandatarinnen auf Bezirksebene, ja, auf Gemeinderatsebene, Landtagsebene, bis zum politischen Vertreter, bis zum Bundeskanzler hinauf, allen diesen Leuten, die dazu da sind, die Interessen der Bevölkerung wahrzunehmen, und zwar nicht für eine Wahlperiode, sondern mit dem Blick darüber hinaus. Also Entscheidungen zu vermeiden, die zum Beispiel im konkreten Fall Augarten Erholungsraum kaputt machen. Es ist ganz, ganz wichtig, den Politikerinnen und Politikern klarzumachen, dass die Menschen das nicht vergessen werden, dass sie im Stich gelassen wurden, mehr oder minder im Stich gelassen, von einigen Fraktionen wird dieser Widerstand auch heftig bekämpft. Man versucht ihn als undemokratisch zu klassifizieren. Zum Beispiel hat man behauptet, von Seiten von ÖVP-Mandataren, ja, aus dem Bezirk, sowie...
Also Sie reden jetzt vom zweiten Bezirk.
Vom zweiten Bezirk.
Ja? Wo die ÖVP ja in Opposition ist, oder?
Wo die ÖVP in Opposition ist.
SPÖ ist ja die stärkste Partei. Ne?
Ja. Aber es gibt auch einen Repräsentanten der Freiheitlichen Partei auf, okay, Gemeinderatsebene. Die versuchen, das so hinzustellen, als ob dieser Widerstand in der Form, in der er eben gelebt wird, mit den Mahnwachen bzw. Mahnwachen Donnerstags, es sind Kundgebungen rund um die Uhr täglich angemeldet im Bereich des, ja, Augartenspitzes, das als undemokratisch hinzustellen, wobei sogar schon die Polizei selbst dem widersprochen hat und das stand in einer Tageszeitung, dass das ordnungsgemäß angemeldete politische Kundgebungen sind, die nicht untersagt wurden. Mhm. Es gibt auch keinen Grund, sie zu untersagen.
Ja. Hat es jemals einen gewalttätigen Vorfall gegeben? Sie sind ja immer schon seit ein paar Jahren jetzt da.
Ja.
Also es hat nie eine Sachbeschädigung gegeben oder eine Schmiererei oder etwas?
Schmiererei, es wird zum Beispiel auch von politischen Mandataren auf Bezirksebene so dargestellt, als ob ich sage jetzt Schmierereien unter Anführungszeichen, ja, dass hier zum Beispiel jetzt endlich eine weiße Fläche, sozusagen eine schöne, weiße, unschuldige Fläche anstelle der Schmierereien entstanden ist.
Also von den Schmierereien, Sie reden jetzt von dem Bauzaun, Zaun und dem Bau.
Wobei das, was vorher drauf war, um die Ecke in der Kasteletzgasse ist es noch gut zu sehen, hat nicht die Bürgerinitiative dort angebracht, sondern das ist von Bauträgerseite ausgegangen. Die haben junge Leute animiert, engagiert, was weiß ich.
Sie haben einen Zaun aufgestellt, den sie beschmieren haben lassen von Künstlern.
Genau.
Das wurde dann ihrer Initiative angelastet, oder?
Nicht vom Bauwerber, aber eben von politischen Mandataren.
Okay. Können Sie mir nochmal zusammenfassen, ich bin zwar von hier, aber nicht alle meine Hörer der Sendung, im zweiten Bezirk ist derzeit SPÖ mandatstärkste Partei,
ja,
und alle drei anderen Parteien, also FPÖ, ÖVP und FPÖ, sind in Opposition, habe ich das richtig?
Es ist so, dass es eine Zusammenarbeit mit der Partei der Grünen im Bezirk gibt, ja, in der Leopoldstadt seit der letzten Wahl in Opposition es hat sich noch was geändert, der Bezirksvorsteher Stellvertreter kommt aus der Freiheitlichen Partei,
okay,
in Opposition in dem Sinn sind die ÖVP, ja, die ÖVP eigentlich.
Okay. Und haben Sie jetzt sozusagen in der Bezirksvertretung politische Freunde, die Ihre Initiative unterstützt?
Das ist schwer zu sagen, weil wir eine überparteiliche, ein überparteilicher Verein sind. Es ist uns sehr wichtig, weil er offen sein muss für Menschen verschiedener Weltanschauung. Okay. Er muss für jedermann, jeder Frau offen sein und daher geht das gar nicht, dass er selbst wenn es Präferenzen gäbe, dass man sich dann festlegt auf unter Anführungszeichen Freundschaften, abgesehen davon, sowas kann so schnell kaputt gehen, so schnell kann man gar nicht schauen. Wir waren jedenfalls immer gut beraten, uns nicht an eine der politischen Parteien zu hängen. Weder als Beiwagerl noch als Visitenkarte, obwohl natürlich immer wieder versucht wurde, uns zu vereinnahmen.
Okay.
Es war nicht schlimm, diese Versuche zu vereinnahmen. Wir haben auch Hilfestellungen. Wir haben Hilfestellungen immer wieder erhalten. So ist es zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Leitbild Augarten, das 2008 entstanden ist, aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses, sollte also ein Konzept, was soll mit dem Augarten weiter geschehen, Was will die Bevölkerung, was braucht die Bevölkerung? Das ist gegeben, die Forderung, dass von der Stelle, an der wir jetzt stehen, am Augartenspitz, Ecke Obere Augartenstraße, Kasteletzgasse, dass es von hier durch das historische Tor, das erste auch, einen Zugang zum übrigen Park geben muss. Das wurde im Leitbild Augarten auch verankert, dass es so sein würde, aber das ist inzwischen über 3 Jahre her und es ist kein Schritt getan worden, um dieses Unternehmen voranzubringen.
Vielleicht ist der Proberaum im Weg.
Der Proberaum selber bedingt, aber der Verein Wiener Sängerknaben hat über die Fläche, die bebaut ist, hinaus noch weitere ca. 400 Quadratmeter angemietet. Ob sie da schlicht und einfach eine Repräsentationsfläche machen wollen. Das, was die Bevölkerung will und was auch im Leitbild zugesagt war, also ein Durchgang, sodass man fußläufig durch dieses Tor in den Augarten hinein kann. Und da hat sich eingebracht die Stadträtin Vasilaku, die hat zu einem runden Tisch eingeladen, den Verein Wiener Sängerknaben und die Burghauptmannschaft und so weiter. Und wie uns der Burghauptmann Saal vor einer Unterredung bei ihm in der Hofburg bestätigt hat, gibt es diesen Konsens, dass also die Durchwägung durchgeführt wird. Allerdings soll jetzt sich so quasi die Stadträtin und Vizebürgermeisterin Vasilaku darum kümmern, wie sie das Geld auf die Beine stellen. Es ist ein ziemlich heftiger Betrag. Der Burghauptmann hat von 400.000 Euro gesprochen. Als wir ihn ungläubig gefragt haben, ob das sein Ernst ist, was um diese unglaubliche Summe passieren soll, weil ja die Wege alle vorhanden sind. Hat er dann sinngemäß gemeint, ja, es müssen neue Zäune errichtet werden und überhaupt, und es gäbe eine Kostenschätzung bereits oder einen Kostenvoranschlag und der laute eben auf 400.000 Euro. Und wir warten jetzt eben, ob sich die Stadträtin Vasilaku...
Kann man das so zusammenfassen, wo kein Wille ist, ist auch kein Weg, ne?
sie... also es ist nicht so, dass wir uns jetzt auf die Stadträtin verlassen wollen. Drum bemühen wir uns weiterhin dafür zu werben, dass das in Schwung kommt und dass die Menschen nicht nur an der Nase herumgeführt werden und anlässlich einer nächsten Wahl dann die Karten wieder neu gemischt werden, sondern dass das jetzt in dieser Legislaturperiode erledigt werden.
Sie haben abschließend noch, Sie haben gesagt, es ist die Eröffnung von dem Konzert Kristall. Wann?
Am 9. Dezember.
Am 9. Dezember und ist da auch eine Kundgebung geplant?
Ja, ja, selbstverständlich.
Okay, das heißt, da werden Sie auch vor der
Ja, da würden sein. wir auch herzlich alle Interessierten aus den Nachbarbezirken, aus der Brigittenau, vom Alsergrund und natürlich alle Leopoldstädterinnen und Leopoldstädter einladen, zu kommen und
ein Zeichen zu setzen.
Zu setzen.
Na gut, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und danke nochmal.
Ja, ich danke Ihnen.
So.